Ansonsten, okay,
Okay.
alle ein paar geliebte Freunde, schön euch wiederzusehen nach einer etwas längeren Sommerpause. Hab euch alle sehr vermisst und ja, bin sehr, sehr, sehr aufgeregt, mit euch gemeinsam die Inhalte des Kitaba Akhdas zu ergründen. Und wir werden ja dann auch über den Kitaba Akhdas hinaus, weil auch die Frage von den Freunden zwischendurch kam, ob es dann Vertiefungen weiterhin geben wird. Ja, wir werden mit Sicherheit weitere Inhalte, soweit die Freunde sonntags nach wie vor Zeit haben und auch Freude daran, auch weitere Schriften aus der gesegneten Feder von seiner Heiligkeit Baha'u'llah oder dem Bab zum Gegenstand unserer gemeinsamen Betrachtung machen. Und damit eingangs eben, bevor wir zum Kitaba Akhdas kommen, zu zwei Dinge, Sachverhalten vielleicht, die sich dann nochmal in der Gruppe ergeben hatten. Zum einen ja die Frage, inwiefern die Baha'i-Prophezeiungen empirisch nachvollziehbar sind. Ich meine, jetzt spezifisch nicht jetzt auf diesen Case, wo das jetzt spezifisch vielleicht online gefragt wurde oder so, sondern einfach allgemein, dass wir uns das nochmal ins Bewusstsein führen. Natürlich ist jetzt in einem Gespräch die Dynamik anders, als wenn man das jetzt nur online kurz oder nur bündig dann beantworten kann, aber für unser Verständnis. Zunächst einmal müsste man ja erstmal ergründen, worauf eigentlich die Frage abzielt. Also bezieht sich das auf die Vergangenheit, wie sich das dann eben auf das Kommen der Bahai-Sache, wenn wir von Bahai-Prophezeiungen sprechen, also Prophezeiungen, die auf die Bahai-Sache bezüglich ausgerichtet sind, oder Prophezeiungen, die dem Bahai-Kanon der Schriften zu eigen sind. Also wären das dann Sachen, die Baha'u'llah, der Bab und Abdul Bahá über die Zukunft gesagt haben oder Shori Effendi in dem Sinne. Das müsste man natürlich erstmal nachvollziehen. Aber im Grunde ist eigentlich an sich schon die Frage etwas falsch. Also, weil, also wenn es darum geht, dass wir das im Kontext von einem religiösen Anspruch betrachten, ist die Frage an sich etwas unpräzise, weil Dinge, die wir empirisch nachvollziehen, die funktionieren tatsächlich immer meist bei empirisch nachzuvollziehende Prophezeiungen. Das funktioniert nur retrospektiv. Und dementsprechend sind sowieso Bahai-Prophezeiungen, also Prophezeiungen der Bahai-Schrift bezüglich der Zukunft, kein Argument Baha'u'llahs für die Wirkmächtigkeit seines Anspruches. Es sind keine Argumente für den Wahrheitsgehalt seines Anspruches, ja. Sie sind spannend, die Prophezeiungen sind spannend, sind notwendig vielleicht auch für das Nachvollziehen von einem bestimmten Konzept, auf das wir gleich einzugehen, ja, trachten. Aber im Endeffekt muss man sich ja nochmal ins Bewusstsein rufen. Wenn wir sagen, empirisch nachvollziehbar und dann das Wort Prophezeiungen in die gleiche Gleichung setzen, dann ist es ein bisschen, ja, unpräzise, absurd schon fast, weil die im Endeffekt ja sowieso nur retrospektiv wahrgenommen werden können. Das heißt, Prophezeiungen erfüllen sich ja dann sozusagen auf die Zukunft gerichtet und der Betrachter in der Gegenwart schaut zurück auf die Zukunft, auf die Prophezeiung oder dergleichen und kann nachvollziehen, inwiefern sich das erfüllt hat. Und weil das aber tatsächlich einen bestimmten Zeithorizont betrifft, also die Zeit, in der sich eine spezifische Prophezeiung erfüllt, und dann sind es ist ja nun Querschnitt, also Querschnitt der gesamten Menschheit, die holistisch Teil des göttlichen Planes ist in dem Zeitalter. Deswegen kann es kein eigenständiger Wahrheitsbeweis sein. Also kein universaler Beweis, den Baha'u'llah so nicht geltend macht, weil im Endeffekt tatsächlich dann eben der Nachvollzug von einer Prophezeiung von einem bestimmten Abschnitt der Menschheit in der Geschichte einfach auch gar nicht wahrgenommen wird. Ja, es muss sich ja dann irgendwann erfüllen und dann ist damit eine bestimmte Gruppe an Menschen in einem historischen Zustand angesprochen und alle die, die später dann nochmal darauf zurückblicken und bewundern, inwiefern sich die Scharfsinnigkeit der Offenbarergestalten dann so erfüllt hat. Also im Endeffekt als Wahrheitsbeweis machen wir das ja sowieso nicht geltend. Trotzdem, nichtsdestotrotz, verwenden wir Prophezeiungen, die Baha'u'llah genannt hat, um nachzuvollziehen, inwiefern sein wahrer Wahrheitsbeweis geltend gemacht werden kann. Und der Wahrheitsbeweis von ihm ist sein Wort, also die Offenbarung des Wortes, das hat eigene Kategorien, und dann eben die Wirkung seiner eigenen Person. Das heißt, der Einfluss Baha'u'llahs auf die Geschicke der Menschheit, der Einfluss seines Wortes mit seiner Biografie, das heißt, trotz all der Leiden, die er auf sich genommen hat, ich habe es oft schon gemacht, wir haben dieses Gedankenexperiment schon öfters mal gemeinsam bearbeitet, ergründet. Er war Sohn eines Ministers, hätte ein einfaches Leben führen können, aber verzichtete auf, er besaß mehrere Dörfer oder dergleichen, verzichtete auf den Wohlstand und auch auf die Möglichkeit, der Nachfolger seines Vaters im Amt eines Ministers zu werden, um eben Verbannung, Kerkerhaft und dergleichen auf sich zu nehmen. 40 Jahre lang Verbannung, ich mache das jetzt alles kurz, im Endeffekt hat sein Wort aus seiner Gefängnis Zelle heraus die Herzen von Millionen Menschen über Generationen hinweg derart verwandelt, transformiert, aneinander geschmiedet, dass sich eben Millionen Menschen als Glieder einer Menschenfamilie erachten, Menschen aus verschiedenen Hintergründen und sie wurden erleuchtet eben von seinen Lehren. Das heißt, im Endeffekt ist es dann Folgendes. Entweder er, wie alle offenbare Gestalten der Vergangenheit, waren verrückt, Gott bewahre, weil sie für etwas, von dem sie wussten, dass es falsch ist, bereit waren, Nachteile, Verbannung und Gefangenschaft und dergleichen auf sich zu nehmen. Oder aber sie haben in ihrem Anspruch von Gott zu sein wahrgesprochen. Und warum ist das so entscheidend? Weil es ja damit einhergeht, er hätte ja auch sagen können, es ist nicht von Gott, sondern es ist von mir. Und hätte er gesagt, es ist von ihm, hätte er ja ein einfaches Leben, ein behagliches, bequemes, luxuriöses Leben führen können und sogar Womöglich wäre er bis an die Grenzen Europas verherrlicht worden als ein großer Denker seiner Zeit, als jemand, der einfach seiner Zeit voraus ist, als ein erleuchteter Reformator, ein Aufklärer und dergleichen. Von solchen hat es ja auch in Europa ja auch gegeben. Aber die ganzen Leiden, die Paulus auf sich nehmen musste, waren ja, weil er behauptet hat und beansprucht hat, ein neuer Offenbarer in der Kette der aufeinanderfolgenden Offenbarungen zu sein. Und dementsprechend, also nochmal, entweder also er lag in seinem Anspruch, also von Gott zu sein, falsch, also er war verrückt, weil er dann dementsprechend Vorteile gegen Nachteile eingetauscht hat und nicht nur er, 20.000 seiner Anhänger wurden zu Märtyrern, im Falle des Bab bei Baha'u'llah dann auch nochmal viele Tausend, seine Familie oder dergleichen musste an seinem Leid Anteil nehmen, oder aber er hatte die Wahrheit gesprochen, er hat wirklich Zugang zu einem Wissen, das eben über subjektives Wahrnehmen und empirisches Wissen hinausreicht. Und wenn wir nur eine Seite, das ist erstmal Wirkbeweis Person, jetzt kommt Wirkbeweis Schriften, wenn wir nur eine Seite der Schriften Baha'u'llahs lesen, dann erkennen wir, dass diese Worte nicht aus dem Verstand eines Mannes emaniert sein können, der nicht bei Sinnen ist. Also zwingt uns die Logik ab, und das ist kein blinder Gehorsam oder kein blinder Glaube, anzunehmen, dass tatsächlich er Zugang zu einem objektiven Wissen hat und dass er eben das ist, was er behauptet zu sein. Wenn er sagt, er ist Manifestation Gottes, dann ist er das. Wenn er sagt, ich bin Offenbarer, Prophet, Erzieher der Menschheit, was auch immer er dann als Titel benutzt, er ist es dann, weil er Zugang zu einer Quelle hat, die über menschliche Gelehrsamkeit hinausreicht. Und haben wir das alles nachvollzogen, dann kommen wir wieder zurück zu der Ausgangsfrage. Dann ist Prophezeiung, also auch, wir kommen auf den empirischen Teil noch, aber die Grundlage ist folgendes jetzt. Alles, was Baha'u'llah sagt, ist prophetisch. Wenn er also Zugang zu objektivem Wissen hat, dann ist die Frage absurd, ob bestimmte Prophezeiungen des Bahá'í-Glaubens nachvollziehbar sind, empirisch oder nicht. Alles, was er sagt, ist prophetisch. Er spricht in einer Zeit über, also in einem Zeitkontext, wo, wie gesagt, eine Handvoll europäischer Mächte mehr als die Hälfte der gesamten Erdoberfläche mit einem Drittel der gesamten Weltbevölkerung geknechtet haben, wo Kolonialismus, Imperialismus ihren absoluten Gipfelpunkt erreicht haben, wo im Orient jener Zeit man darüber debattiert, ob die Frau überhaupt eine Seele hat, ob sie teleologisch höher als das Tier einzuordnen ist. In solch einem Milieu, in so einem Kontext des Denkens, wo es in Europa keine festen, nicht überall verbreiteten festen Säulen der Demokratie gibt, wo es keine Anerkennung der Gleichwertigkeit von Mann und Frau gibt und dergleichen, wo es keinen Zugang zu Bildung für alle Menschen gibt, wo es Kolonialismus gibt, wo es Rassenunterschiede gibt, die dann salonfähig gemacht werden mit allerlei politischen Theorien und wissenschaftlichen Sachen, die man sich irgendwo aus dem Ärmel gezogen hat. In solch einer Zeit ist Baha'u'llah seiner Zeit weit voraus. Also wir müssen gar nicht darüber reden, ob er Prophezeiungen angekündigt hat bezüglich heute und nächstes Jahr. Alles, was er gesagt hat, war prophetisch. Im Sinne von, es ist seiner Zeit voraus. Und das, ja, kann man natürlich nachvollziehen empirisch. Und das ist auch nicht richtig, wie einer der Freunde natürlich sehr liebevoll gemeint hat, dass sich das nicht unbedingt falsifizieren oder verifizieren lässt. Doch lässt sich. Weil dann müssen wir natürlich mit der Ratio beobachten, nun als Beobachter im 21. Jahrhundert, inwiefern die Lehren Baha'u'llah seinerzeit jeweils voraus waren. Und sie waren seinerzeit in dem Sinne voraus, dass er zum Beispiel über eine Vereinigung eines Staatenbundes gesprochen hat. Und das war eine Sache, die hatte ungefähr 40 Jahre später Woodrow Wilson vorgeschlagen. Dessen Tochter hatte ja Abdul-Bahá kennengelernt in Amerika. Und es wurde dann vom amerikanischen Parlament dann nicht verabschiedet. Und so wurde das nicht Teil dieser Punkte von Woodrow Wilson, als er nach dem Ersten Weltkrieg Europa zum Beispiel verhelfen wollte, neu strukturiert und auch funktionstüchtig zu werden, politisch oder dergleichen. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es natürlich andere Aspekte. Wir werden ein paar jetzt noch gleich nennen. Aber im Endeffekt ist Baha'u'llahs Lehre seiner Zeit voraus, wenn wir auch überlegen, dass zum Beispiel, ja, im Bus zum Beispiel in Amerika damals diese Rosa Parks Geschichte stattfindet. For white people, non-white people müssen da hinten sitzen, white people vorne sitzen. Geschichte von Nelson Mandela kennen wir mit Südafrika und die Bänke, die dann nur für Weiße sind, dann für welche nur für Schwarze. Und diese Dinge, das ist schon prophetisch. Also wir müssen gar nicht darüber sprechen, ob er jetzt wie bei der Johannes-Offenbarung einfach so Fantasy-alike Prophezeiungen gegeben hat bezüglich der Zukunft und wie hat sich das erfüllt. Im Gegenteil, also eher diese Dinge, die biblischer Art sind, sind ja empirisch schwieriger nachzuvollziehen, weil sie eine Deutung brauchen. Die Dinge, die Baha'u'llah sagt, sind eigentlich die einzigen Prophezeiungen, die im wahrsten Sinne des Wortes empirisch zu verifizieren sind, ja. Und das heißt, also im Endeffekt ist sein gesamter Anspruch, der ist ja die Grundlage dafür, ob das, was er sagt, prophetischer Art ist oder nicht, ja. Also im Sinne von, dass es der Zeit voraus ist und dass es auch gut für die Zeit ist, ja. Und dann ist es im Sinne von dem, was Christus sagt. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Matthäus Evangelium, Entschuldigung, im 25. Kapitel. Da ist es dieses Prinzip, dass ihr es an den Früchten erkennen werdet. Und da werden wir, und das ist im Sinne prophetisch, weil wir sehen, wie war die Welt und sind die Lehren Baha'u'llahs nun gut für die Welt? Also werden wir dadurch eine bessere Welt haben oder nicht? Und das ist das, woran eben das prophetische Wirken Baha'u'llahs oder die Prophetie in seinen Worten empirisch nachvollziehbar wird. Kommen wir aber nun zu spezifischen. um natürlich den Durst von einem Schahab und anderer Leute auch zu befriedigen. Kommen wir zu spezifischeren historischen Beispielen. Beispielsweise, und das habe ich zum Beispiel gar nicht, ich habe ja das nur schnell überflogen, aber gar nicht gesehen im Chat, dass es das erwähnt wurde, ist Bahá'u'lláh zum Beispiel ganz klare Prophezeiung bezüglich Kaiser Wilhelm, ja? Also wie auch immer man das deuten will, als Ersten, Zweiten Weltkrieg, als beide Weltkriege. Fakt ist einfach, dass er sozusagen für Deutschland eine bevorstehende Calamity voraussagt, ja? Die auch die Geschicke des Deutschen Reiches verändern werden. Natürlich kann man auch dann erwähnen, dass Napoleon selbiges Schicksal noch viel früher erlebt hat. Natürlich kann man über andere Aspekte reden, wie zum Beispiel, dass er ganz klar gesagt hat, dass alle Könige, die seinen Anspruch ablehnen, dementsprechend deren Dynastie auch dann zugrunde gehen wird und so. Und das sind dann Sachen, die können wir mittlerweile auch ohne Geschichte studiert zu haben, sehr einfach empirisch nachvollziehen, ja. Das ist so ein Ding. Zum Beispiel ein anderes Ding, was wir schon mal erwähnt haben und wo dann der ein oder andere auch durch den Bildschirm geflogen ist, war ja zum Beispiel Shori Effendis ganz klare Sicht darauf, dass es ein Netzwerk, weltumspannendes Netzwerk geben wird, das swiftly arbeiten wird, also sehr rasch, sehr schnell, interkommunikativ wirksam sein wird und wodurch ja eigentlich das Prinzip von Internet ja vorwegnimmt. Und wenn man jetzt auch hier, ja, so, er sagt ja tatsächlich Netzwerk, aber wenn man noch hier Wortstreit, ja, sich einlassen wollen würde, um zu sagen, okay, er hat es nicht Internet genannt oder so, weil das ein Wort ist, das wir Menschen irgendwann dann einer Sache zuschreiben. Im Endeffekt, was er ja konzeptuell vorwegnimmt, ist, dass es diese Möglichkeit gibt, dass Interkommunikation global in einer Geschwindigkeit möglich sein wird, die für Menschen zu jener Zeit und Jahrzehnte später unmöglich vorzustellen war. Und bis in die 90er haben wir das als unvorstellbar erachtet. Und vielleicht erinnern sich einige noch, wie das angekündigt worden war. Bald kommt etwas. Bald kommt etwas und die ganze Kommunikation in der Welt wird verändert oder dergleichen, ja? Und genau das hatte Shori Effendi angekündigt. Und es hat sich empirisch als verifiziert nachvollziehen lassen. Solche und ähnliche Dinge gibt es. Natürlich haben die Freunde auch richtigerweise dann Aspekte genannt wie Nöte der Zeit und was Bahá'u'lláh gesagt hat, wohin die Welt sich bewegt. Da kommen wir zu etwas, was eigentlich so ein bisschen von Hegel ist, ja, das Prinzip von der Dialektik und vom Zeitgeist. Dass wir sozusagen sehen, wie die Welt ist und dass wir auch spüren, dass es einen gewissen Zeitgeist gibt. Der Zeitgeist ist was? Zeitgeist bezeichnet bei ihm eigentlich dann eine vorherrschende Denkweise, vorherrschende Werte einer gewissen Epoche oder im Sinne von Werte, die eigentlich in der Zeit bestimmend sein müssen und in die die Menschheit dann reinwächst, ja. Hegel selber, der ein tiefgläubiger Christ war, hat das eben so auf den Plan Gottes zurückbezogen. Also er hat gesagt, es gibt tatsächlich schon eine klare Vorzugsrichtung, wohin die Menschheit sich entwickelt, wenn auch immer mal wieder mit Strickfällen, mit immer mal wieder Herausforderungen oder dergleichen. Und er nannte das im Endeffekt auch das Prinzip, er führte darin auch darauf auch das Prinzip der Dialektik auch zurück, dass es sozusagen einen höheren Willen gibt, dann passieren ein paar Dinge auf der Welt und irgendwie in der Dialektik kommt dann ein Mittelweg, der dann im Endeffekt dem höheren Willen entspricht, aber im Endeffekt auch ein bisschen davon gefärbt ist, wie die Menschen das umsetzen, ja? Und das ist, was Abdu'l-Bahá sagt. Ob der Frieden nun passiert ist durch einen konsultiven Willensakt oder durch nach vielen Calamities und dann werden die Menschen das akzeptieren, dass wir das brauchen. Das ist dann die Entscheidung, vor die die Menschheit gestellt ist, aber die Einheit der Menschheit wird kommen. Wir sehen nun, und das haben ja die Freunde ja schon gesagt, jetzt Wiederholung, aber wir sehen, dass der Zeitgeist dahin geht, durch Corona, durch vieles, durch das, dass die Menschen sich immer mehr gegen Kriege auch aussprechen, was auch vor 100 Jahren auch nicht so ein Ding war, weil militärische Kultur war eine Sache in Deutschland, war eine Sache in Europa. Man hat natürlich einen Militantismus sehr glorifiziert oder dergleichen. Das hat sich alles verändert. Partikularinteressen von Staaten, die sind nicht mehr haltbar. Natürlich, so operiert die Politik noch, aber es wird mehr und mehr erkannt, dass natürlich ein globaler Ansatz notwendig ist und so weiter. Auch die Rolle, die Bahá'u'lláh Amerika zuspricht, im Kitab Ar-Rasul, dass er davon spricht, dass Amerika eine Rolle der Intervention bekommen wird, die größte sogar in der ganzen Welt, dass sie die Macht sein werden, die sich in die Geschicke der Unterdrücker einmischen und dergleichen, und wie auch immer das heutzutage politisch von Amerika rechtfertigt wird, sei mal dahingestellt, im Endeffekt haben sie diese Rolle übernommen und nicht irgendeine andere Nation, und das hat der Bahá'u'lláh so auch zugeschrieben, Amerika. Dieses und ähnliches, das sind alles so Zeichen des Zeitgeistes, die uns zeigen, auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, das Beratungsprinzip, viele Dinge, die gehen eben darauf zurück, dass Bahá'u'lláh eben ein gewisses Design vor Augen hatte in seiner prophetischen Sicht, wie die Gesellschaft sein muss, er sah, wie die Gesellschaft ist, und wir bewegen uns empirisch nachvollziehbar in diese Richtung tatsächlich, ja, dass halt eben mehr Grundlagen für die Vereinigung der Menschheit gelegt werden und dass das immer mehr so das Milieu unseres Denkens wird, wenn auch nur schrittweise. Ja, und nachdem wir all das nun geklärt haben, bleibt natürlich noch ein weiterer Punkt, den man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen darf. Und zwar tatsächlich also, dass wenn wir von dem sprechen, dass es wie etwas empirisch nachvollziehbar ist. Also wir haben jetzt zusammengefasst nochmal, dass eigentlich nur die Prophezeiungen des Bahai-Glaubens wirklich dieses Label bekommen können, weil die Prophezeiungen der Bibel oder dergleichen bei der Johannes-Offenbarung, die bedürfen ja Deutung. Und wir haben jetzt ihre Deutung durch Abdu'l-Bahá oder dergleichen. Aber ich meine, wenn jemand nur rein objektiv neutral drauf schauen würde, dann ist da die Rede von einem Drachen mit 7 Köpfen und 13 Hörnern oder sowas und andere Dinge. So viele, viele natürlich auch Prophezeiungen, die mit dem jüngsten Tag zusammenhängen und der Eschatologie, die sind natürlich alle, die brauchen eine gewisse Deutung. Die Dinge, die Bahá'u'lláh sagt, sind zum einen bezüglich der Zukunft sehr, sehr greifbar. Das haben wir gehört. Wir haben gehört, dass sein ganzer Anspruch eigentlich schon prophetisch ist, weil er hat Zugang zu einem objektiven Wissen und dann brauchen wir auch gar nicht empirisch das nachzuvollziehen. Hat sich eine gewisse Prophezeiung so oder so erfüllt, weil wir auch nicht unbedingt, vielleicht jetzt wir vielleicht, wir haben schon vieles erlebt, aber die frühen Bahá'í, die frühen Menschen waren ja nicht unbedingt die Zeitzeugen von dem, wie sich etwas erfüllt hat und konnten das gar nicht retrospektiv betrachten. Wir können das jetzt und viele Dinge nochmal für die Zukunft. Aber darum geht es gar nicht. Wenn jetzt ein Mensch im 2025 jetzt diese Seele, die jetzt auch danach sucht, ob Bahá'u'lláh im Recht war oder nicht, und er fragt jetzt so eine Frage, die Dagmar, dann geht es ja gar nicht darum, dass wir darüber sprechen, inwiefern welche Prophezeiung wie genau eingetreten ist. Wir haben ein paar Beispiele gerade genannt und ich hoffe, wir verstehen, es gibt diese Beispiele auch. Aber worum es mir geht, ist, ich glaube, immer im Bahá'í-Glauben ist es wichtiger, Konzepte zu beantworten, statt nur auf spezifische Dinge einzugehen. Und das Konzept dahinter ist, dass alles, was Bahá'u'lláh sagt, sein ganzer Anspruch steht und fällt damit, dass er den Anspruch hat, Zugang zu objektivem Wissen zu haben. Das heißt, seine Sachen waren auch prophetisch für die Menschen, die nur einen Tag, nachdem Bahá'u'lláh das verkündet hat, Bahá'í waren. Ja, das heißt, es muss gar nicht so sein, dass sich das alles empirisch irgendwann für uns aufmacht und wir dann sagen, okay, es stimmte irgendwie schon. Weil vielleicht viele Dinge, die sind gar nicht für unseren Zeithorizont jetzt gedacht oder waren nicht für den Zeithorizont von Leuten vor 50 Jahren gedacht. Das heißt, im Endeffekt, zum Beispiel Bahá'u'lláh sprach davon, dass ein Haus zerstört wird und dass dann viele Calamities in der Welt kommen werden. Das war 2013. Das haben wir erlebt. Und wir haben auch erlebt, inwiefern dann, ja, der Irak von damals nie wieder der Irak von damals werden sollte. Wir haben erlebt, wie sich viele Unruhen im Mittleren Osten breit gemacht haben und viele Dinge dann haben sich dann tatsächlich erfüllt. Die 2021-Geschichte, die es immer im Bahá'í-Kontext gab, dass das eine Schwellenzeit sein wird und so. Ja, wir sehen ja offensichtlich, dass Dinge passieren. Wir haben das ja alles erlebt, die Corona-Geschichte und so weiter und viele andere Dinge. Jetzt aktuell auch. Aber im Endeffekt, Bahá'u'lláh hat auch viele Sachen im Kitab das über Iran prophezeit. Und viele haben gedacht, ist das jetzt diese Zeit? Passiert das jetzt alles? Wie wird das jetzt sein? Aber im Endeffekt, es muss gar nicht so sein, dass wir das alles erleben, um dann darauf zu schließen, es ist empirisch nachvollziehbar oder nicht. Empirisch nachvollziehbar ist sein Anspruch. Weil sein Anspruch von Gott zu sein war, und darüber haben wir oft gesprochen, wenn ja, dann ist alles, was er sagt, prophetischer Art, auch wenn es nicht unbedingt jetzt mich in diesem Augenblick betrifft, dass ich das jetzt als Zeuge wahrnehmen kann, ja? Und dafür ist die Sache auch zu groß. Wenn wir über Prophetie reden, das heißt es ja, dann ist es ja nicht so, dass es ja jetzt empirisch nachvollziehbar sein muss für jede Generation. Immer spezifisch, immer jeweils eine Prophezeiung. Das sind Dinge, die betreffen die ganze Menschheit und unsere gemeinsame Historie als in einer Totalität. Und das alles, was wir gesagt haben, das ist in diesem Zusammenhang wesentlich wichtig, aber das, worauf es eigentlich tatsächlich ankommt, ist, dass wir uns nochmal ins Bewusstsein rufen, dass im Endeffekt der Bahá'í-Glaube, und das ist, finde ich, bei dieser Frage so wichtig, weil wenn so eine Frage kommt, ja, kann man ausführlich antworten jetzt mit ausgesuchten Stellen von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder mit allem, oder auch einfach nur mit einem Ja, aber und einem Ausrufezeichen sind empirisch nachvollziehbar. Aber worum es eigentlich gehen sollte, ist Folgendes. Das ist doch gar nicht der Anspruch der Bahá'í-Sache. Die Bahá'í-Religion ist eben nicht eine Religion, die sich mit dem Label Prophetie zusammenfassen ließe. Das ist der Fehler schon in unserer Art und Weise, wie wir das beantworten wollen. Das heißt, es setzt ja voraus, dass wir davon ausgehen, ja, ich muss jetzt auf Biegen und Brechen beweisen, es gibt Dinge, die müssen empirisch nachvollziehbar gewesen sein für den Menschen, der jetzt zurückschaut in die Geschichte, was hat Bahá'u'lláh alles über die Zukunft gesagt. Bahá'u'lláhs Dinge sind universaler Art und schöpferischer Art und die Dinge, die spezifisch auf die Zukunft bezogen sind, sind nicht so wie in der Bibel oder im Koran oder in den Hadithen. Bahá'u'lláhs Anspruch ist ein ganz anderer. Er ist der Verheißene aller Zeitalter. Er ist erschienen, um den prophetischen Zyklus abzuschließen. Jetzt, diese Terminologien werden jetzt jemandem fremd sein, der so eine Frage einfach stellt und noch nicht den Bahá'í-Glauben kennt. Aber für unser Verständnis. Bahá'u'lláh ist also nicht gekommen, um das Prinzip Prophezeiungen zu geben, weiter zu bedienen. Er sagt ja ganz klar, auch im Rezwan-Garten in der Geschichte, dass also keine Offenbarung vor 1000 Jahren passiert. Und ich hatte einmal gesagt, was ist die Implikation davon? Die Implikation von dieser Aussage ist, dass alles, worauf die Menschen gewartet haben, was millenarischer, messianischer Art war, eschatologischer Art, hat sich erfüllt. Es passiert nichts anderes, messianisches, übernatürliches mehr, bis mindestens 1000 Jahre. Jetzt ist die Zeit des aktiven Gestaltens gekommen. Und Bahá'u'lláhs Anspruch, so prophetisch er ist, will sich aber daran messen lassen, was hat er für heute gebracht, für jetzt, nicht um irgendwas empirisch nachzuvollziehen, sondern zu überlegen, inwiefern sind seine Lehren eine ein Nährboden für die Errichtung einer besseren Welt. Das heißt, der Anspruch Baha'u'llahs und der ganzen Baha'i-Sache ist ein ganz anderer. Baha'u'llah benutzt den Titel Prophet für sich gar nicht. Schori Effendi nur hier und da, wo es dann theologisch sinnvoll war oder nützlich oder ein Kontext. Aber sonst, es geht gar nicht mehr um das Konzept Prophetie. Es geht nicht darum, dass Baha'u'llah seine Sache dadurch erweist, dass er den Leuten sagt, jetzt schaut mal weiter in die Zukunft und irgendwann schaut ihr zurück in die Vergangenheit und seht, ich hatte viele Dinge gesagt, die haben sich dann bewahrheitet. Jetzt haben wir ein paar Sachen gehört. Aber darum, das Wichtigste ist, dass es darum nicht geht. Sein Anspruch ist größer als nur ein Fernglas, das dich in die Zukunft schauen lässt und dann schaust du, hat sich das irgendwie erfüllt und nicht, ah, okay, Treffer, dann wären wir Baha'i. Sondern es geht um etwas ganz anderes, um eine ganz andere Kultur des Denkens, um eine ganz andere Kultur des Arbeitens und und der Gemeindebildung und der Gesellschaftstauglichkeit von Lehren und dergleichen. Und das ist deswegen dieses Prinzip eher, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Baha'u'llahs Anspruch ist also, was hat er für jetzt den Status quo der Welt gebracht und daran will er gemessen werden. Und nicht an dem sozusagen, wie eben, also inwiefern wenige Leute in der Zukunft dann, das heißt weniger, aber ich meine jetzt, viele von uns werden ja dann nicht mehr Adressaten von einem Geschehen sein. Dann ist die Sache ja nicht weniger wahr für uns, sondern das heißt ja sind die Adressaten andere, die dann in der Zukunft das Glück haben, das alles zu sehen, wie sich das erfüllt. Und wie gesagt, nochmal, nichtsdestotrotz, wir haben ein paar Beispiele gehört, wir hätten noch mehr hören können, inwiefern Baha'u'llah ja, das ist Aussagen ja auch wirklich sich auch, ja, minutiös auch so auf diese Art und Weise erfüllt haben. So viel dazu. Dann noch eine andere Sache, die wir ja gerade im Chat ja aufgemacht hatten. Nur ganz kurz. Ich glaube, weil damit kein Missverständnis entsteht. Ich glaube einfach, diese Chat-GPT-Sache, weil jetzt an dem Beispiel von der Frage, die Dagmar gestellt hat, hat man ja gemerkt, das ist ja lückenhaft. Also wir können ja nicht erwarten, dass eine Sache, die so operiert, dass sie Informationen aus verschiedenen Foren, Reddit, Baha'i-Seiten, paar Nicht-Baha'i-Seiten, bisschen mal Wikipedia, bisschen mal was anderes, alte Sachen, die mal geschrieben waren, bei Wikipedia abrogiert worden sind. Dass jemand, der einfach eine Maschine, die sozusagen das einfach nur zusammenträgt, kann doch nicht unser Anspruch sein, die Antwort zu sein auf Bedürfnisse eines Menschen, der ein bestimmtes Bewusstsein hinter einer Frage hat, wenn er eine Frage artikuliert. Deswegen haben wir Ruhekurse bekommen. Das Universal aus der Gerechtigkeit würde ja nicht sagen, die himmlische Führung und die Eingebung, die ihnen zuteil wird, ja, der Beratungsprozess von ihnen, den lassen wir weg, schauen wir einfach, was ChatGPT dazu zu sagen hat. Also es ist schon ein bisschen, also ich würde nachvollziehen, wenn ein Atheist sagen würde, das ist Fremdscham, dass die Baha'i davon ausgehen, dass Baha'u'llah Lehren gebracht hat, die uns helfen sollen, unser Denken zu erweitern, unser eigenständiges Denken zu erweitern, unsere Gewissenspflicht gegenüber der Wahrheit zu schärfen. Aber dann verlassen wir uns darauf, was ChatGPT sagt, innerhalb von 2 Sekunden einfach rausgespuckt, weil wir einfach einen Satz reinformuliert haben. Und das ja im Endeffekt trotzdem nur eine Maschinerie ist ohne Bewusstsein. Es ist einfach eine Art erweiterte Suchmaschine. Sie sucht Informationen, die mal irgendwie reingesetzt worden sind ins Netzwerk Internet, irgendwie zusammen und bringt irgendwie etwas Sinnvolles, was natürlich auch interessant ist, aber irgendwie so zusammen. Das mag bei vielen Dingen auch treffend sein. Bei der Frage von religiösen Themen und Philosophie ist das allerdings unzulänglich, weil diese Dinge stehen und fallen mit der Deutungshoheit des Menschen. Wir können also unsere eigenständige Auseinandersetzung mit den Schriften nicht jetzt auf ChatGPT verlagern. Und das ist im Endeffekt, wie ich das schon ein bisschen humorvoll gemeint habe, das ist dann wie so eine Art künstlicher Moller. Was ist der Unterschied dann zwischen einem Moslem, der sagt, ja, ich habe Koranisch gelesen, schau mal, was der Mollah am Freitag sagt, und das sage ich dann jemand anderem, der mich irgendwo da gefragt hat, was sagt der Islam dazu? Was ist der Unterschied dann zu einem Baha'i, der sagt, ja, ich weiß eigentlich auch nicht. Nee, habe ich nie gelesen. Nee, die Schrift vom Baha'i Verlag habe ich nie gelesen. Schauen wir mal, was ChatGPT dazu sagt. Vielleicht findet er irgendwie das Zitat. Das kann doch nicht unser Anspruch sein. Und deswegen im Endeffekt ist das ja auch nicht dieses Prinzip von versenkt euch in das Meer meiner Worte, damit ihr die Tiefen der Geheimnisse ergründet. Natürlich kann das nicht eine Suchmaschine für uns machen, die im Endeffekt nur wie Google ist, nur ein bisschen erweiterter, mehr Möglichkeiten, schneller. Ist auch wunderbar, wenn es als eine Suchmaschine herhält, ja, wo immer jemand Bedürfnisse hat, Fragen bezüglich des Glaubens zu erfahren, zu ergründen, zu erläutert zu bekommen, da in einen Dialog bezüglich der Wahrheit zu kommen, da ist das, also ich würde einen Atheisten nachvollziehen, wenn er sagt, also der schämt sich dafür, dass wir sagen, wir haben einerseits religiöse Wahrheit bei Hand, aber dann verlassen wir uns auf eine künstliche Intelligenz, die das dann für uns deuten soll, was ja eigentlich die Aufgabe des Menschen ist. Und vor allem des Baha'i, der ja dann das Privileg hat, zumindest das Logo trägt, einen erleuchteteren Verstand zu haben als der Rest seiner Mitmenschen, damit begnadet zu sein durch die Gnadengaben der Befähigung, die Baha'u'llah ihm zuteil werden ließ. Wenn wir das jetzt delegieren wollen auf eine Suchmaschine, dann glaube ich, ja, ich meine, wir sind ja in Deutschland sowieso, das muss man so fairerweise sagen, sowieso kollektiv nicht so mega vertieft. Wenn wir uns jetzt auch noch darauf verlassen wollen, dass ich einfach Fragen schreibe und einfach nur schaue, was er mir für eine Antwort gibt, dann sehe ich, dass unser Vertiefungslevel sogar noch zurückgeht tatsächlich. Und deswegen glaube ich, ist es schon notwendig, dass wir uns bewusst machen, Fragen der Offenbarung, der Religion und vor allem die, die eine Art Deutung bedürfen, Erklärung bedürfen, Zusammenhänge bedürfen, die können nur aus der Deutungshoheit, aus der Fähigkeit des Menschen, Gedanken zu artikulieren, nur daraus auch abstammen und emanieren. Und das ist halt das ist die Aufgabe, die dabei gesetzt ist. Und da, natürlich leben wir in einer Zeit, wo wir alles sehr schnell haben wollen. Es muss alles Fastfood werden. Nicht nur das Essen. Musik bei Spotify am besten so kurz, dass sie sehr, sehr viele Klicks generiert. Filme müssen so viele Frames wie möglich für die Unterhaltungsfaktor der Menschen in Kinos dann raushauen und so weiter. Es muss alles sehr schnell gehen, sehr einfach sein, sehr an der Oberfläche kleben, kratzen und dergleichen, weil es einfach so ist. Bücher sollen am besten sehr dünn sein, am besten nur noch ein paar Artikel schreiben, gar keine Bücher mehr rausbringen, weil die Leute lesen ja anscheinend nicht. Und wenn, dann wollen die ja nur so kleine Dateien haben für ihren E-Reader und so weiter. Soll ja nicht ein Riesenbuch sein und so. Solche Dinge, die Gesellschaft ist so geworden und das ist nicht der Anspruch, mit dem wir uns als Baha'i auch zufrieden geben. Und daher müssen wir natürlich hart daran arbeiten, dass wir uns immer noch mit der Quelle auseinandersetzen, wenn wir uns vertiefen wollen und dass nicht diese Verantwortung und dieses Vorrecht und dieses Privileg nicht an eine Suchmaschine delegieren, ja. Und im Endeffekt deswegen, also sie kann das tun, was sie tun kann, aber wir können von ihr nicht mehr erwarten und das, was von uns gefordert ist, versuchen dann an eine, ja, an die Suchmaschine zu delegieren. Ja, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, weil das jetzt in letzter Zeit sehr häufig kam. Ich glaube, bei allem ist das sehr gut, bei Sachen, die halt eben dieser Art sind, dass jemand so eine Frage stellt, die braucht ja auch schon man muss ja schon mal auch nachvollziehen, warum die Person überhaupt so eine Frage stellt und nicht einfach nur Informationen dann irgendwie zusammentragen, die auch nicht alle immer richtig sind. Weil vor allem, ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben vor kurzem gehört, dass jemand bei Ruhe 8 tatsächlich auch, also langsam, also ich hoffe, wir entwickeln eine Art Allergie dazu, wenn jetzt jemand demnächst bei einer Frage, die religiöse Wahrheit betrifft, auf ChatGPT verweist, ja. Aber jemand hat tatsächlich, ein Jugendlicher, der auch neu den Background kennengelernt hat, dann auch gesucht wegen irgendwas mit dem Bund oder sowas war das, ja. Und dann kam er zur Information mit Shorif Fendis Nachfolgerschaft und so und dann so, dass es mehrere Hüter gibt und solche Sachen. Und da erkennen wir ja schon, also die ganze Geschichte operiert ja so, dass Informationen, die einfach da irgendwie existieren, alle zusammengetragen werden in eine ganz kompakte, sehr elegant, so elegant wie es geht, zusammengefasste Art und Weise. Und natürlich war in diesem Zusammenhang alles halt im Endeffekt falsch. Nicht falsch im Sinne von, dass es erfunden war. Natürlich hat die Suchmaschine auf Dinge zurückgegriffen, die Leute irgendwo mal geschrieben haben. Aber es war in dem Fall halt einfach vom Informationsgehalt falsch. Und daher, ja, der Appell, dass wir so etwas wie Deutung der Schriften, Erklärung der Zusammenhänge der Bahai-Geschichte oder dergleichen eben nicht nur darauf im, uns darauf eben beziehen, sondern eben tatsächlich, dass wir versuchen, einen geschulten Verstand zu haben und auch unseren Verstand so zu entfalten, zu trainieren, dass wir in der Lage sind, Konzepte auch zu ergründen. Das ist ja, was Shorif Effendi sagte. Bahai-Religion ist nicht die Religion der Terminologien. Das heißt, er meint, es ist nicht nur ein Konzept von Informationen zusammentragen. Es ist ja die Entoffenbarung von Konzepten. Es ist ja der tiefere Inhalt, der in der Gussform von Worten von Baha'u'llah ausgedrückt wurde. Und vor allem da kommt die ganze Geschichte an ihre Grenzen, weil Baha'u'llah ja auch, wie ich schon gesagt habe, häufiger bestimmten Adressaten bestimmte Dinge in ihrer Sprache gesagt hat. Sprache meine ich jetzt nicht so Russisch, Chinesisch oder Esperanto, sondern im Sinne von deren Gedankensprache. Und bestimmte Dinge, die er mal so genannt hat, hat er an anderer Stelle mal anders genannt. Ja, aber wenn es einfach nur darum geht, jetzt Informationen zusammenzutragen, dann kommen wir da sogar da kommen wir vielleicht so auch zu einem Punkt, wo wir dann sehen, dass die Informationen auch vielleicht einfach mal so sich nicht einfach so auch zusammenführen lassen. Da ist das Konzept des Nachvollzugs der Konzepte notwendig. Und das ist, was Shorif Effendi über das Buch der Gewissheit sagt, dass je mehr wir den Zusammenhang von verschiedenen Schriften Baha'u'llah schaffen können, da eben die wahre Vertiefung beginnt. Also die Vertiefung ist nicht einfach nur bestimmte Dinge zu wissen, auswendig zu lernen, sondern im Endeffekt, wo wir Querverweise zwischen Dingen schaffen können in der Offenbarung Baha'u'llahs, dort ist der Anbeginn von Vertiefung, ja? Und das lässt sich natürlich nicht durch eine unbewusste Maschine einfach machen. So viel dazu. Vielleicht war das auch gar nicht für die Leute so wichtig und ich habe jetzt einfach viel mehr dazu gesagt als eigentlich notwendig. Aber weil halt eben vor allem bezüglich des Bundes diese Missinformation mal gekommen war und wir da mit den Jugendlichen mal wahrscheinlich drüber hätten sprechen müssen, dachte ich einfach, dass wir die Gelegenheit an dieser Stelle auch in diesem Zusammenhang so wahrnehmen. Ich hoffe, das war okay für die Freunde. Und ansonsten kommen wir dann jetzt zum Absatz 149 vom Kitab Ardas. Wenn es sonst noch Gedanken gibt zu dem, was bisher schon gesagt wurde, dann bitte. Und
Darf ich
ansonsten.
noch eine Frage stellen mit einer ganz kurzen Antwort? Das gelingt dir bestimmt. Die
Okay.
Bahá'í-Religion ist ja konzipiert als Weltreligion, im Gegensatz zum Judentum, Islam. Und das Christentum hat ja die Prophezeiung in der Bibel, dass der neue Messias kommen wird, wenn die Zeit der Heiden vorbei ist, wenn die Welt da niederliegt und wenn das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet ist. Ist denn durch die Aussage, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet sein muss, vorher das Christentum nicht auch als Weltreligion konzipiert?
Also im Endeffekt ist jede Religion ja als Weltreligion konzipiert, aber da ist die Frage wieder, und da siehst du, dass wir auch an die Grenzen von einer kurzen Antwort kommen. Was ist denn überhaupt als Welt zu verstehen? Also Welt ist ja jetzt ein Begriff, den setzen wir jetzt einfach voraus heutzutage, weil wir jetzt in so Dimensionen denken, wo wir einfach den Planeten als Ganzes als Welt verstehen. Der Begriff selbst, der auf Platon zurückgeht, der hatte eine ganz andere eine Konnotation. Also Welt ist im Endeffekt, ja, also hat andere Dimensionen. Einmal war das die ganze Existenz, also das ganze Universum mit inbegriffen und dergleichen. Und dadurch hatte sich auch das ganze Weltbild der Menschen mal geprägt, vom heliozentrischen bis zum geozentrischen Weltbild oder dergleichen. Und dann ist es zum einen auch die Umwelt, also die Landschaft dessen, was für uns die greifbare Welt ist, ja. Und alle Religionen waren in diesem Sinne eine Weltreligion, gemessen an dem, was für die Menschen damals ihre Welt war. Natürlich war deswegen sagt man ja auch, Amerika war dann die neue Welt. Ja, die neue Welt. Was heißt denn die neue? Weil es vorher einfach nicht bekannt war, dass es einfach der Globus so weit weitergeht und ob es so ein Globus ist. Und das heißt im Endeffekt, also ist Welt ein relativer Begriff tatsächlich, ja? Und also kann die ganze existenzielle Bühne meinen, kann nur unseren Planeten meinen, kann aber auch tatsächlich die Lebenswelt eines jeden Menschen einen historischen Auszug gemeint haben oder dergleichen. Also im Endeffekt war alles eine Weltreligion. In dem Falle beim Christentum geht es ja darum, dass tatsächlich eben also wenn man so sagen wollen würde, ja, man kann das bejahen, man kann aber auch tatsächlich auch noch so ein bisschen, wie sagt man, ja, jetzt noch irgendwie so Devil's Advocate sein und dann einfach noch sagen, ja, aber damals, als das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet sein sollte, gab es ja gar nicht alle Nationen, die wir heute kennen. Das heißt also im Endeffekt, also die waren ja auch als solche nicht eigenständige Nationen. Und als das Evangelium damals in der bekannten Welt überall verbreitet war im 19. Jahrhundert, waren ja bestimmte Nationen ja immer noch nicht auch unabhängig. Das heißt also, im Endeffekt geht es um das Prinzip, das dahinter steht. Jede Religion ist eine Weltreligion. Der Idee nach, die Bahá'í-Religion ist halt die einzige Religion gewesen, die einen weltumspannenden Anspruch hatte. Elke, darum geht es tatsächlich. Da verstehen wir. Das heißt, Christus hat ja nicht alle Menschen auf der Welt ja adressiert, in der Bibel zumindest. Ja, das ist das Einzige, was wir Zugang zu haben, um das historisch nachzuvollziehen. Er hat ja nicht die Könige der ganzen Welt adressiert, wie Baha'u'llah es getan hat. Also kein Anspruch, sagt deswegen Shorif Effendi auch gerechtfertigterweise, ist so sehr an die Weltbühne getreten wie der Anspruch Baha'u'llahs, ja. Das heißt also, die Proklamation Baha'u'llahs ist globaler Art von der Emergenz des Bahá'í-Glaubens schon. Auch wenn du sagst, das Christentum wurde zu einer Weltreligion, weil halt eben die Menschen das über die Welt verbreitet haben, dann ist das natürlich wahr. Also heute ist ja das Christentum mit dem Bahá'í-Glauben sind ja gemeinsam die meist weit verbreitetste Religion geografisch. Ist ja wahr. Der Anspruch Christi war aber kein globaler Anspruch. Und das ist, was wir meinen. Das heißt, auch das Judentum hat einen globalen Anspruch. Auch der Islam ist doch heute überall auf der Welt. Ja? Trotzdem Christentum weiter verbreitet. Aber nichtsdestotrotz hat er das ja auch einen globalen Charakter. Und dennoch, also auch in theologischen Lexika, sind das die Weltreligionen. Judentum, Christentum, Buddhismus, weil es mittlerweile viele Leute in Hollywood auch gibt, die Buddhisten sind, Islam. Aber keine Religion hat einen weltumfassenden Anspruch wie Baha'u'llah. Darum geht es uns tatsächlich, Freunde. Gucken wir Ketaba Ahdas, heißt es zum Beispiel schon bei dem Nuruz-Gebot, Vers 16 schon. Ich glaube, da kommt es das erste Mal, nee, es kommt sogar schon vorher vor. Absatz 4 sogar tatsächlich auch schon. Da spricht Baha'u'llah auch von Volk der Welt. Ja? Es geht also viel um den Anspruch, o Volk der Welt, befolgt die Gebote Gottes. Dann, dass er die Königin nennt. Warum tut er das denn? Er könnte sagen, alle Königin der Gesamtheit hat er auch getan, das Suratul Muluk. Aber dann, dass er einzelne nochmal Vertreter nennt und die Sache einfach wirklich auf ein internationales Podest stellt, mit einer globalen Identität versieht. Das finden wir so im Islam nicht. Das finden wir im Christentum nicht. Und außerdem, außer dass das Christentum natürlich überall in der Welt verbreitet werden sollte, dann irgendwann, sagt dir Christus ja selber, er ist ja auch gekommen, zum Beispiel für die verlorene Schafe vom Volk Israel oder so, ja. Das Judentum ja noch viel kleiner, war ja sowieso nur mit Blutsbande anzunehmen oder unter bestimmten Umständen. Zoroastrischer Glaube genauso. Der Islam tatsächlich hat dann diesen nationalen Charakter und es wurde dann auch verbreitet, dann auch natürlich auch durch die vielen Kriege später, Eroberungskriege, wo der Islam dann auch dann, wo das for the sake of Islam gemacht werden sollte und dergleichen. Und trotzdem ist der Anspruch Mohammeds kein globaler Anspruch. Und das liegt einfach daran, dass einfach die Religion in der Zeit entstanden ist. Das ist auch jetzt logisch nachzuvollziehen. Das ist wie 1 plus 1 dann. Das ist einfach logisch nachzuvollziehen. Sie sind in einer Zeit entstanden, wo die Menschen einfach auch gar nicht in diesen Dimensionen hätten denken können. Aber natürlich haben Menschen über die Welt geredet. Platon hat schon über die Welt geredet. Das heißt aber nicht, dass er den Anspruch hatte, dass seine philosophische Mission ist, alle Menschen auf der Welt mit seiner Theorie zu erreichen und zu überzeugen. Sondern eben, Prinzip Welt ist uns bewusst, in diesen Dimensionen zu denken tatsächlich nicht. Und das zeigt sich ja auch nicht zuletzt, Elke, jetzt nur meine Kritik an der christlichen Community. So sehr auch das natürlich einen erbauenden Anspruch für die Welt hatte, dass das Evangelium überall verbreitet wird. Aber wenn die Idee diese gewesen wäre, die Baha'u'llah hat für die globale Welt, also wenn wir mal sagen würden, dass die Bibel wirklich für eine globale Welt ausgerichtet war, dann hätten wir sicher nicht Kirchendenker und Kirchenväter zuvor und operative Organe der kirchlichen Ordnung tatsächlich dann im Namen des Christentums Kolonialisierung und Unterwerfung und all diese Dinge betrieben und dann Gründe aus der Bibel rausgesucht, warum andersfarbige Menschen nicht denselben Wert haben wie der weiße Mann und so weiter. Dann hätte man das alles nicht mit der Bibel und mit den kirchlichen Dogmen und dergleichen versucht zu rechtfertigen, ja? Das heißt also, die Idee, dass das Evangelium der Welt verbreitet werden muss, ja, aber die Idee dahinter, dass das um einen globalen Anspruch geht, nein. Und das hat einen ganz klaren Grund, Elke. Nicht nur, weil einfach die Menschen damals gar nicht so weit gewesen wären. Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, irgendwann waren ja die Menschen in der industriellen Revolution so weit. Es gibt noch einen anderen Grund, Elke. Weil die Idee vom Christentum und Islam, und das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied zur Bahai-Religion, und ich weiß nicht, warum wir aus unnötigem Tarauf manchmal diese Sache nicht über die Lippen bringen, bei einem interreligiösen Dialog oder wo auch immer, oder was auch immer, bei jeder anderen Gelegenheit, wo das zur Sprache kommen kann. Ich meine, das kann man ja liebevoll sagen, aber was man sagen sollte, ist Folgendes. Christentum und Islam haben keine Vision über die Besserung einer globalen Welt. Wenn das Evangelium verbreitet werden sollte, Elke, dann hat es eine Idee gehabt. Und die Idee war, um das Kommen von Christus zu beschleunigen, die Endzeit zu beschleunigen. Islam und Christentum, ihr Denken bezüglich der Zukunft ist nicht wie ein Bahai, Einheit der Menschheit. Eines Tages werden Schahabs und Schahnams Enkelkinder in einer Welt leben, wo es dann nur Weltbürgertum gibt. Das ist nicht die Idee eines Christen oder eines Moslems. Die glauben ja, dass die Geschichte der Menschheit mit dem jüngsten Tag zu einem Ende kommt. Und wenn also die Welt zu einem Ende kommt, dann ist die Idee des Erhaltes der Welt gar nicht priorisiert. Priorisierte Denke von der Theologie. Natürlich heutzutage reden die hier und da mal bei Dialog über Umwelt und so. Ja, weil es ist einfach etwas, das Religion ist so sehr am Abseits, die Leute wollen das und die geben das dann halt den Leuten. So wie auch jeder Papst, der irgendwie kommt, immer mal irgendwas anderes sagt über Ehe und über das und über jenes und so weiter, wenn es nicht ins Detail geht. Das ist einfach, weil es so, weil die wollen das halt mal trendy machen, einfach die Religion. Der Fakt ist einfach, dass das Prinzip Erhalten der Welt, neue Welt, bessere Welt, Einheit der Menschheit, einen Frieden und die Welt wird viele Jahrtausende, Millionen Jahre noch bestehen. Das ist nicht Teil des theologischen Glaubens vom Christentum und vom Islam. Sie gehen davon aus, dass die Welt irgendwann zu einem Ende kommt. Und wenn also die Welt zu einem Ende kommt, deswegen hört man bei Moschee-Vorträgen auf YouTube, kann man das ja schauen. In Deutschland oder Iran. Man hört so vieles und so abstruse Stories und alles. Aber niemals das, was ein jeder bei einem jeden minutiösen Lehrprojekt in seinem Wohnzimmer mit seinen Mitmenschen teilt. Wie können wir zur Besserung der Welt beitragen? Wie kann das Projekt, was sie machen, Besserung der Welt erhalten, verwirklichen? Wie können wir irgendwie diese Vision von der Besserung der Welt vorantragen? Das machen die nicht, weil es nicht Teil ihrer Glaubensidentität ist. Weil ein Moslem daran glaubt, dass die Welt mit dem jüngsten Tag zu Ende kommt, wir eh alle dann Standby in unseren Gräbern sind und dass wir dann auferstehen werden, wo dann über uns Gericht gehalten wird. Und das ist mit dem Christentum genauso. Es muss eine neue Erde, ein neuer Himmel, im buchstäblichen Sinne, wir aber verstehen das ja als diese neue Weltordnung und so. Im buchstäblichen Sinne muss etwas Neues kommen, ein neues Jerusalem muss hier herabfliegen. Es muss einen letzten Kampf geben, in dem die teuflischen Mächte von Jesus und den Aposteln besiegt werden und von den Auserwählten und so weiter. Es gibt also nur die Vorstellung bezüglich der Welt und Globalisierung, dass es irgendwann ein Endzeitgericht gibt. Und die Bahai-Vorstellung von Globalisierung ist deswegen qualitativ einfach, Elke, anders. Auch hier betone ich nochmal, deswegen ist der Bahai-Glaube die einzige Weltreligion. Weil das Prinzip Welt als solche, kommt drauf an, wie wir es verstehen. Wenn wir wollen, dass alle Menschen in der Welt die Religion annehmen, ja, mittlerweile wollen alle Moslems, dass auch alle Menschen in der Welt Moslems werden. Alle Christen wollen, dass alle Menschen auf der Welt Christen werden. Auch wenn die Zeugen Jehovas sagen, trotzdem ist das Paradies nur für 144.000 reserviert. Auch wenn wir jetzt 7 Milliarden Menschen sind auf der Welt. Aber die Bahai-Religion, die hat nicht nur Anspruch, alle sollen Bahai werden weltweit, sondern es geht auch darum, dass die Welt als solche für alle erhalten bleibt. Und daher, wenn wir von Weltreligion aus dieser Hinsicht sprechen, dann ist der Bahá'í-Glaube im wahrsten Sinne des Wortes, auch aus dieser Perspektive, nichts zu den anderen beiden, die ich schon genannt habe, die einzige Weltreligion. Und tut mir leid, wir haben keine kurze Antwort geben können. Ja. Aber auch das soll vielleicht an dieser Stelle jetzt eine letzte Spitze gegen ChatGPT. Aber ich meine, auch das soll vielleicht veranschaulichen, dass uns manchmal mit kurzen Antworten auch nicht geholfen ist, Elke. Weil jetzt, also wenn wir, ja, einerseits schon, aber andererseits jetzt in diesem Zusammenhang sehen wir, okay, Weltreligion, wie versteht man Weltreligion als Konstrukt und Konzept? Und dann sieht man, das sind halt Dinge, die erfordern halt Zusammenhänge. Und da kann man sich nicht einfach nur auf eine sehr schnelle Antwort verlassen, die dann halt vielleicht bestimmte andere Ebenen dann vereinfacht wiedergibt. Würde einfach heißen, ja, alle waren Weltreligionen. In dieser Hinsicht allerdings ist die Bahai-Religion die einzige technisch als solche zu bezeichnende Weltreligion.
Ja, aus Rücksicht auf die anderen habe ich gesagt, kurze Antwort. Aber das war jetzt auch nicht so lang.
Für unsere Verhältnisse meinst du, ja, du hast schon längere Antworten gehört.
Vielen,
Ja.
vielen Dank.
Gerne. Gut, dann
Hallo,
Freunde, wenn es
Jochen.
sonst nichts anzumerken gibt, dann können wir gerne weitermachen mit Absatz 149. Und
Ich
ja,
habe einen
oder?
kleinen Zusatz.
Ja.
Also ich mal schauen, ob ich es halt geordnet ausdrücken kann, aber das Erste, was du jetzt gesagt hast mit denen, oder die Frage mit diesen empirischen oder mit der Prophezeiung und dass wir dann immer wieder abdriften in die Vergangenheit und oder in die Zukunft und gucken, ob die Dinge in der Vergangenheit dann auch wirklich eingetroffen sind. Und auch eben das, gerade was du meintest, dass man sich mit der Besserung der Welt beschäftigt als Bahai. Es gibt ja auch so, das haben wir auch gelesen in Kitab-e-Aqdas oder in Botschaften aus Akka, so ganz viele Stellen, wo es heißt von Baha'u'llah, beschäftigt euch mit den Nöten der Zeit und wir sollen uns nicht so mit Wissenschaften ja, befassen, die mit Worten beginnen, Worten enden. Also wir schulen jeden Tag quasi unser Selbstverständnis, entwickeln Lernfragen, reflektieren darüber und wenn wir uns immer wieder dann hinterfragen würden, so, ja, hat das in der Vergangenheit denn gestimmt? Dann würden wir ja den Fokus auch ganz woanders hinsetzen, wo vielleicht sogar Baha'u'llah uns ja hinbewegen möchte mit unserem Denken. Also, dass wir immer wieder hinterfragen, was ist jetzt wirklich, was sind die Nöte der Zeit, wo soll ich meinen Fokus hinsetzen, und dann entsprechend handeln. Ne?
Ja, absolut. Also Schaub, du hast sehr wahr gesprochen. Es ist halt tatsächlich so, ich meine, im Endeffekt hat ja die Beantwortung ja trotzdem die Absicht gehabt, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen, dass die Bahá'í-Religion, nochmal fassend zusammen, nicht den Anspruch hat, eine prophetische Religion zu sein, wie es das Christentum war, die ja nicht den Anspruch hatte, die Welt zu verändern, zu verbessern, sondern sie gab ja Hinweise auf die zukünftigen Erlöser, der dann die Aufgabe innehaben würde, die Welt zu rekonstruieren. Und deswegen ist Bahá'u'lláhs Anspruch ja auch als Verheißen, deswegen ist er der Verheißen, er hat den prophetischen Zyklus und deswegen ist Mohammed der Sieger der Propheten. Ja, diese Zeit der Ankündigungen so abgeschlossen sein, der Charakter seiner Sendung ist ein anderer, das haben wir gesagt. Nichtsdestotrotz gibt es viele Prophezeiungen von Baha'u'llah, die sich bereits schon erfüllt haben. Ich habe das mit den Ufern des Rheins genannt, im Katabar, das und viele andere Hinweise gibt es auch als solche. Darüber hinaus ist ein anderer Punkt, der hier zu nennen ist. Du hast auf jeden Fall wahr geredet, aber einen letzten Punkt will ich noch hinzufügen. Einfach nur hinzufügen. Also alles, was Sharp und was auch zuvor von mir auch schon gesagt wurde, alles. Auf einer Seite dann Semikolon, dann will ich nur sagen, nichtsdestotrotz sollte das nicht heißen, weil das hört man auch manchmal in der Bahá'í-Gemeinde, ja, weil es gibt auch Dinge über die weite, weite Zukunft, zu der wir jetzt auch gar nicht mit zeitlich Zugang haben. Also Baha'u'llah spricht von auch Dingen, die in Zukunft passieren werden und das, also auch wissenschaftliche Wunder und so, die eintreten werden oder dergleichen, ja, die jetzt zum Beispiel so gar nicht auch so in unseren Erfahrungshorizont jetzt passen und weit für die Zukunft sind. Und trotzdem haben bestimmte Freunde das große Interesse, sich natürlich damit zu befassen. Und ich glaube, es sollte immer die Ermutigung der Freunde gegeben sein, dass sie sich mit allen Dingen und allen Facetten und allen Winkeln der Schriften auseinandersetzen. Ich finde es gar nicht gut, wenn wir sagen, ja, jetzt konzentriere dich nur auf heute. Komm nächste Woche zum Lehrprojekt. Lern die paar Akkorde, um ein Bahá'í-Lied zu spielen oder so für die Jugendkonferenz, weil das brauchst du jetzt nicht, das ist für die weite Zukunft. Jeder Bahá'í hat immer die Pflicht, sich mit jedem Winkel der Bahá'í-Offenbarung auseinanderzusetzen und das, was ihm halt eben auch liegt und was ihn begeistert und was ihm Bewunderung abverlangt für die Bahá'í-Schriften und was ihn näher zu Baha'u'llah fühlen lässt, das sollte auch passieren. Alles in den Bahá'í-Schriften ist wichtig für uns. Natürlich aber, jetzt nochmal mit dem Zusatz, wenn es spezifisch um die Frage ging, weil ich verstand die Frage jetzt so, die ja dann von einem Freund jetzt zum Beispiel von Dagmar oder so gestellt wurde, mit ob sie empirisch nachvollziehbar sind, dann hat es ja, wenn es von Interessenten kommt, eher den Charakter, den Touch ein bisschen, als ob sie um eine, ja, als ob es um die Wahrheitsfrage der Bahá'í-Sache ginge. Da ist das natürlich, müssen wir sagen, da ist der Akzent ganz woanders zu setzen, obwohl es halt diese Prophezeiungen gibt. Und nichtsdestotrotz, innerhalb unseres Bahá'í-Studiums oder wie auch immer, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, sollte irgendwie niemals jemand zu hören bekommen, ja, das brauchst du jetzt nicht zu wissen. Oder beschäftige dich damit nicht. Oder das hat mich persönlich nicht interessiert, weil das so weit in der Zukunft liegt. Und deswegen sollte es dich auch nicht interessieren. Jeder hat die Pflicht, sich mit allen Winkeln der Sache Baha'u'llahs zu befassen. und am besten eben, soweit es geht, alles zu wissen, wie, so weit zu wissen wie möglich. Natürlich sein Augenwinkel muss natürlich auch darauf gerichtet sein, was halt eben jetzt aktuell auch dann auch in der Gemeinde auch los ist. Und deswegen hat das Universalhaus der Gerechtigkeit ja auch eine klare Agenda, wann sie was übersetzen, wann sie was rausbringen. Das hat ja ein bisschen immer mit dem Vibe der Bahá'í-Gemeinde ja zu tun. Das ist ja nicht so, das ist ja kein Random-Plan, wann welche Botschaft kommt, wann was übersetzt wird, wann was wie zugänglich gemacht wird, wann jetzt zum Beispiel der Schrein Abdu'l-Bahá gebaut werden sollte. Das heißt, es ist schon so ein bisschen auch so, was gerade auch tatsächlich dann ansteht und wichtig ist. Und dennoch nichtsdestotrotz, niemand sollte sich irgendwie entmutigt fühlen, sich auch mit den, ja, minutiösten, schwer zugänglichsten und wie auch immer Winkeln der Bahá'í-Schriften zu befassen. Aber trotzdem natürlich hat Schaub recht. Wir müssen natürlich unseren Fokus auch darauf setzen, was jetzt aktuell die Sache ist. Und deswegen ist Baha'u'llahs Wahrheitsbeweis ja auch wirklich, was seine Lehren in der Welt bewirken können. Und nicht nur Dinge, die halt irgendwie dann wir vielleicht nicht, aber andere Generationen dann in Zukunft sehen werden. Weil dann, wenn das der Wahrheitsbeweis wäre, dann wäre es ja unfair für uns, dass wir es ja nicht erlebt haben. Das heißt also, es ist dann im Endeffekt so, dass wir natürlich, wie du richtig sagst, uns ja mit den Nöten der Zeit befassen. Ja, schien kein unrelevantes Thema heute zu sein für die Freunde. Das hat jetzt auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber dann haben wir jetzt noch ungefähr 40 Minuten für den Absatz 149. Und ich glaube, Gabi hatte auch Schahab gebeten, dass er den liest, oder?
Ja.
Gut, dann.
Sprecht die Verse Gottes jeden Morgen und jeden Abend. Wer versäumt sie zu sprechen, ist Gottes Bund und seinem Testament nicht treu. Und wer sich an diesem Tage von den heiligen Versen abkehrt, zählt zu denen, die sich seit Ewigkeit von Gott abgekehrt haben. Fürchtet Gott, o meine Diener. Rühmt euch nicht der langen Schriftlektüre und vieler frommer Handlungen bei Tag und Nacht. So jemand einen einzigen Vers in Freude und Heiterkeit liest, ist es besser für ihn, als wenn er ermüdet alle Bücher Gottes liest, des Helfers in Gefahr, des Selbstbestehenden. Lest Gottes Verse in solchem Maße, dass nicht Schwäche und Verzagtheit euch überkommen. Bürdet euren Seelen nicht auf, was sie ermattet und niederdrückt, sondern gebt ihnen, was sie erleichtert und emporhebt, sodass sie sich auf den Flügeln der Verse Gottes aufschwingen zum Dämmerort seiner offenbaren Zeichen. Dies wird euch Gott näher bringen, wenn ihr es nur begriffet. Und die Erläuterung dazu: Sprecht die Verse Gottes jeden Morgen und jeden Abend. Baha'u'llah erklärt, das erste Erfordernis für die Rezitation der Verse Gottes sei die liebevolle Hingabe der Gläubigen, das Wort Gottes zu lesen. Zur Definition der Verse Gottes sagt Baha'u'llah, dass sich dies auf alles bezieht, was aus dem Himmel göttlicher Rede herabgesandt ward. Shori Effendi stellt in einem Brief an die Gläubigen des Ostens klar, dass der Begriff Verse Gottes Abdu'l-Bahá's Schriften nicht einschließt und dass dies auch für seine eigenen Schriften gilt.
Ja, danke schön, Sharp. Ich wollte nur ganz kurz sagen, mir wird ganz halt angezeigt, die Internetverbindung ist instabil. Wenn man etwas nicht hören konnte oder so, oder ich kurz weg war oder so, dann hoffe ich, dass die Freunde dann selber nochmal signalisieren, dass man das nochmal wiederholt, ja?
Es steht, die Verse von Abdu'l-Bahá nicht einbezieht. Ist das?
Ja, darüber sprechen wir gleich in einer Sekunde.
Ja, okay.
Ja, das wird gleich aus dem Kontext nachvollziehbar für uns.
Nee.
Also zum einen ist das Rezitieren der heiligen Verse in dieser Sendung ein Bestandteil des Bundes Gottes, wie wir jetzt gerade gelesen haben, ja? Der Bund besagt, dass Gott eben die Menschen niemals alleine oder ohne Führung lässt und immer, wenn sich die Menschen von Gott, oder dass halt eben die Menschen aufgrund seiner unendlichen Liebe und ihrem immerwährenden Bedürfnis auch nach Führung von Gott erzogen werden. Wer nun die Verse Gottes nicht spricht, der spricht sich eigentlich oder sieht sich von der Führung Gottes unabhängig. Sagt sich sozusagen von der Führung Gottes los, kündigt sein Abhängigkeitsverhältnis mit Gott auf und erhebt sich so gesehen auf die ontologische Hierarchie über die ihm zugewiesene wesenseigene Stufe. Warum? Weil eigentlich ist der Bund, deswegen macht der Baha'u'llah das Lesen der Schriften mit dem Bund, von dem Bund abhängig. Er betont, was ist der Bund? Der Bund ist also, Gott hat uns erschaffen und gibt uns sozusagen die Gnade, ihn anzuerkennen, und es macht das auch zur Pflicht, unserer existenziellen Pflicht, uns Gott zuzuwenden. Nur so können wir unsere existenzielle Pflicht also erfüllen. Und damit wir das erfüllen können, gibt er uns eine Führung. Unsere Aufgabe ist also, diese Führung auch anzunehmen. Und das ist dieses, Das ist sozusagen dieses beidseitige Einvernehmen bezüglich eines Vertrages, den wir eben den ewigen Bund nennen. Wenn wir nun also die Schriften, die als Inhalt der Führung sind, oder die die Führung beinhalten in dem Sinne, wenn wir die Schrift nicht lesen, uns bewusst von den Schriften abwenden, also mit diesem morgens und abends lesen oder dergleichen, dann wäre es, als ob wir damit sagen, wir brauchen die Führung Gottes nicht. Und deswegen sagt Baha'u'llah, wer die Verse Gottes nicht liest, hat eigentlich den Bund gebrochen. Ja, weil du hast sozusagen dieses urewige ontologische Verhältnis von dir als abhängigem Wesen, ontologisch abhängigem Wesen, von der Quelle der Unabhängigkeit gelöst. Das heißt, du bedarfst sozusagen der Führung nicht und das würde dich ja auch, damit würdest du behaupten, beanspruchen, dich auf einer ontologischen Stufe zu befassen, befinden, die eben über deiner wesenseigenen Stufe liegt, nämlich die ist, dass du eben die Führung Gottes brauchst, um zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und um dadurch das zu werden, was du bestimmt bist zu sein. Also, deswegen, sehr nachvollziehbar ist hier das Konzept Verse Gottes rezitieren mit der Treue zum Bund gekennzeichnet in diesem Absatz. Also Treue zum Bund ist nicht einfach nur eine Bahai-Karte unterschrieben zu haben, sondern man ist dem Bund Gottes treu, offensichtlich durch die ganze Gemeindeordnung und so, die ja dann weiterläuft über Abdu'l-Bahá, Shurif Effendi, Universalhaus und so weiter. Aber in einem geistigen Sinne tatsächlich ist das auch mit dem Lesen der Schriften, ja. Und warum? Weil die Manifestation Gottes, die ja dann sozusagen die Manifestation des Bundes ist, ist auch für uns das lebendige Wort. Schon in der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort war dann ein paar Verse später, wurde dann Fleisch. Das heißt, das Wort Gottes, auch der Koran schreibt eben Moses diesen Titel zu oder auch Jesus, das Wort Gottes ist sozusagen die Manifestation. Die Manifestation ist das lebendige Wort und die von den dargelegten Schriften sind dann eben das stille Wort Gottes, wenn man so will, ja. Und beides eben tatsächlich, weil das Wort, das Konzept vom Wort Gottes dann eben auch die Manifestation selbst ist, nimmt Baha'u'llah das hier als im Zusammenhang mit dem Bund Gottes, dem du ja durch die Zuwendung zur Manifestation treu sein musst, was ja Bestandteil vom Absatz 1 im Kitab das war, dass die erste Pflicht ist, dich der Manifestation Gottes zuzuwenden. Die Zuwendung zur Manifestation wird hier in diesem Absatz erweitert um ein anderes Prinzip, nämlich dass du auch die Worte der Manifestation liest und aufnimmst und studierst. Wir können es jetzt nicht verkneifen, aber nur mal einen ganz kurzen Klammer. Das schließt da noch mit ein, dass wir das natürlich nicht durch ChatGPT tun, sondern eigenständig mit den Primärschriften. Ja? Auch das ist needless to say. So, also darum geht es jetzt also. Es geht also um das Prinzip, dass die Manifestation Gottes das lebendige Wort ist. Deswegen ist in Absatz 1 von Ketabach das erklärt, dass die Zuwendung zu ihr überhaupt das ganze Konzept vom Bund Gottes konstituiert. Also im Sinne von, dass du erschaffen bist, um eine gewisse Pflicht gegenüber deinem Schöpfer zu erfüllen. Das geht nur durch die Anerkennung der Manifestation. Hier wird das um das Prinzip des stillen Wortes erweitert, was wieder ein integrales Prinzip vom lebendigen Wort Gottes, der Manifestation selbst ist, sich ihrer Worte zuzuwenden und die Worte zu lesen. Und hier, das Interessante ist ja, du sprichst ja hier sogar die vierte Dimension, wenn Baha'u'llah das so sagt, weil es geht ja nicht nur darum, dass seine Worte zu lesen ja auch bedeutet, dass wir uns ihm ja zuwenden, weil er ist das lebendige Wort und das geschriebene Wort ist ein Ausdruck von seiner Wirklichkeit, indem er es ja jetzt in diesem Augenblick sozusagen, also damals dann im Kitabach, das in einem Augenblick offenbart hat, diesen Absatz 149, hat er ja die Anerkennung von sich ja abhängig gemacht vom Lesen seiner Schriften, indem er ja hier in diesem Absatz schöpferisch ja darlegt, also durch sein schöpferisches Wort ja uns zur Pflicht macht, es uns determiniert, dass wir uns mit seinen Schriften insgesamt befassen sollen. Also dieser Absatz selbst verbindet uns durch das Wort mit der Unterwerfung gegenüber Baha'u'llah, ja. Und sie also die Worte also nicht zu lesen, wie er es hier eben gerade, also eben dann offenbart hat, würde dann also auch bedeuten, sich von Baha'u'llah dann Gott bewahre, abgewandt zu haben. Ja, dabei ist also jetzt geht es um die Absicht in diesem Gebot. Jetzt haben wir mehr über die geistige Bedeutsamkeit gesprochen. Die Absicht bei dem Gebot ist selbstverständlich, dass der Mensch die Verse Gottes begreifen und nicht einfach in Form von Lippendienst rezitieren soll, ja. Weisheit dieses Gebotes ist auch, dass Baha'u'llah dadurch alle seine Anhänger zu wohlunterrichteten Gläubigen der neuen Offenbarung erhebt. Anders als in den frühen Religionen, wo die Leute also das Verständnis der Worte Gottes aufgrund der gesellschaftlichen Umstände halt von bestimmten charismatischen Personen abhängig machen mussten. Entweder weil sie einfach nicht lesen konnten, weil die Schrift nicht zugänglich war oder wie auch immer. Ja? Aber jetzt befinden wir uns im Reifezeitalter der Menschheit. Jetzt also ist es Deswegen Teil des ewigen Bundes Gottes, also der Zuwendung zu Gott, dass du dich selber mit dem Wort Gottes beschäftigst, weil das auch nun deiner Kapazität in diesem Stadium der menschlichen Entwicklung, in der Entwicklung und Entfaltung des ewigen göttlichen Planes im Rahmen des Zeitgeistes auch entspricht. Ja, nochmal, anders als in den Religionen der Vergangenheit, ist es also in diesem Zeitalter jedem Menschen geboten, zum Privileg gemacht worden, für sein geistiges und intellektuelles Wachstum eigenständig Verantwortung zu übernehmen. Und dies hängt auch mit dem, wie ich gesagt habe, unbedingt mit dem Konzept vom Reifezeitalter, diesem Wendepunkt in der Geistesrevolution der Menschheit zusammen. Und mit diesem Gebot der täglichen Auseinandersetzung eben und mit der Führung Gottes für dieses Jahrtausend verwirklicht Baha'u'llah eigentlich im Grunde das in der Aufklärung geforderte Ideal von der Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, dieses Prinzip, was wir so kennen bei Kant, Montesquieu, Rousseau und so weiter, Voltaire, dieses Konzept von, dass wir uns von der selbstbefreiten, also von der selbstverschuldeten, Entschuldigung, Unmündigkeit befreien. Und indem Baha'u'llah es also zu deiner Pflicht macht, oder vielleicht würdest du es nicht machen, einfach weil du lieber gerne einen Podcast hörst oder so, aber er macht es nun zu deiner Pflicht, dass du dich tatsächlich mindestens zweimal am Tag mit den Heiligen Schriften auseinandersetzt, ja? Und so wird die Aufgabe, die bisher nur eingeweihten Klerikern, wir müssen das betonen, eingeweihten Klerikern zukam, in dieser Sendung jedem einzelnen Menschen zuteil. Deswegen sagt Shuri Effendi, in dieser Sendung macht Baha'u'llah jeden Baha'i zu einem Priester, jeden Baha'i zu einem Pfarrer. Also nicht im Sinne von all diesen Sachen, die wir nun den Status des Pfarrers oder Priesters zugeschrieben haben, sondern was die Wirkmächtigkeit angeht, was die Aufgabe anbelangt, ja, die Gemeinde zu strukturieren, zu verwalten, einen Beitrag zur Führung der Gemeinde zu leisten und dergleichen. Alle sind dazu berufen, das zu tun, ja? Und das geht natürlich nur in dem Maße, wie wir uns natürlich mit den Bahai-Schriften auseinandersetzen, ja? Man muss leider sagen, es ist halt leider ein trauriger Fakt, aber in Deutschland ist Vertiefung leider unbeliebt. Es ist leider so. Ich weiß auch, also, was heißt, ich weiß nicht, also, man beobachtet da hier und da auch so Mechanismen und Gründe und so weiter, aber ich meine, es ist nicht Teil vom Habitus der Gemeinde hier, dass man sich gerne halt mit tiefen Sachen auch auseinandersetzt, ja. Und vielleicht unter Umständen, weil es auch natürlich auch Anstrengung erfordert. Aber ich meine, es muss mehr zu unserer Identität werden. Ja, man muss ja, also, das soll jetzt nichts heißen. Es soll jetzt nicht zu negativ heißen. Wir haben viele negative Punkte jetzt genannt, vielleicht, nein, nicht Punkte, die negativ sind. Gute Punkte, aber die vielleicht negativ geklungen haben, vielleicht oft beim ersten Lauschen. Aber einen Punkt muss ich schon mal hervorheben. Also, es muss uns ja schon wundern, dass auch institutionell zum Beispiel keine großen Vertiefungen, oder das heißt, große, das soll ja eh eine Sache sein, wo ja jeder Einzelne sozusagen das macht und es gar nicht so, das soll ja gar nicht so sein, dass nur viele zuhören und nur Einzelne reden, sondern, aber das ist nicht so eine Sache, dass eine große Ermutigung dazu bisher ausgesprochen wurde noch. Also, das ist eine Sache, die muss man beobachten. Man beobachtet einfach, dass das Klima nicht in diese Richtung geht, dass das nicht aktuell Teil unseres kollektiven Verständnisses ist, dass das sozusagen eine größere Wichtigkeit hat, als wir vielleicht so im Gemeindeleben wahrnehmen, ja? Und da ist jeder Einzelne in der Pflicht, das natürlich selber auch nochmal zur Agenda einer Gemeinde zu machen. Ja, und so wie ich schon eben gesagt habe, die Aufgabe, die bisher nur Klerikern zuteil wurde, die wird in dieser Sendung jedem unabhängig seines sozialen Hintergrundes, seines Bildungsstandes übertragen. Das ist ja das Interessante. Egal wer der Mensch ist, der Baha'i wird, jeder hat das Privileg, das Prestige, sich direkt und unmittelbar mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, sein eigenes Verständnis dazu zu gewinnen. Ein Vorrecht eben für die Menschheit, das es auf diese Weise in keiner Religion der Vergangenheit gegeben hat. Und Shor Effendi sagt dazu, das ist ein interessantes Zitat, Shor Effendi sagt, in der Compilation lesen wir das, den Glauben vertiefen, habe ich häufig empfohlen, eine sehr, sehr, sehr gute Compilation, da heißt es, die Freunde müssen nur die Schriften lesen, die Antworten liegen alle darin. Wir haben in diesem Glauben keine Priester, die für uns auslegen und antworten. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, ja? So muss also der erste Teil dieses mächtigen Abschnitts des Kitab das 149, in der es also beim täglichen Lesen der heiligen Verse um die Treue zum Bündnis Gottes geht, auch im Lichte der Größe dieses Tages gelesen und verstanden werden. Mit dieser Offenbarung nochmal bricht das Reifezeitalter der Menschheit an, in dem jeder Einzelne imstande ist, seinen geistigen und materiellen Fortschritt selbstständig zu tragen. Und sollte sich jemand dieser Gnade, dieser Möglichkeit und dieses Potenzials berauben, indem er sich nicht eigenständig mit dem Wort Gottes befasst, so genügt er der Größe dieses Tages nicht, dessen Anbruch alle Religionen der Vergangenheit vorbereitet haben. Jemand, der sich also nicht eigenständig mit den Schriften auseinandersetzt, also ist dem Bund nicht treu, auch in dem Sinne, dass er also nicht der Größe des Tages Genüge tut. Er legt dadurch nicht Zeugnis ab für die Größe dieses Tages, die er darin liegt, dass Baha'u'llah so erhaben ist, dass er nunmehr jeden Menschen in eine Geistesleuchte wandelt durch die Befähigung seiner Worte und seiner Schriften. Sollte sich also jemand deshalb der eigenständigen Auseinandersetzung und Zuwendung zur göttlichen Führung, die offenbart ist, um das vollendete Potenzial der Menschheit zu entfesseln, dementsprechend berauben, so ist es, als habe er sich Gottes Bund und seinem Testament als untreu erwiesen und sich seit Ewigkeit von Gott abgekehrt, weil, ja, aus den Gründen, die wir gerade schon genannt haben. Auch schwingt in diesem gewichtigen Abschnitt auch der Anspruch bei Paulus mit, dass er Ziel und Erfüllung aller vorangegangenen Offenbarungen ist. Sollte sich jemand deshalb von seinen Versen und Worten abwenden, ist es, als hätte er niemals an Gott geglaubt und dementsprechend die Sache der früheren Propheten verraten, wie es auch im Tablet an Ahmad heißt. O ihr Menschen, wenn ihr diese Verse leugnet, auf welchen Beweis hin glaubt ihr dann an Gott? Bringen Erfolg Schade Falschen, sei dessen gewiss, wer sich von dieser Schönheit wendet. Wahrlich, der hat sich damit auch von dem Boten der Vergangenheit abgewandt und ist hoffärtig vor Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Gedanke, ja, ich habe jetzt ein paar Zeilen dann übersprungen, jeweils in diesen zwei Aussagen vom Tablet an-Nahmad, geben ja die Idee eben hier von diesem Absatz des Kitab das wieder. Der weitere Teil dieses gesegneten Abschnittes verdeutlicht, dass das Lesen der Heiligen Schriften nicht als Selbstzweck auch betrieben werden soll. Jetzt kommen wir zum ethischen Aspekt dieses Abschnittes, sondern als Mittel zur Vergeistigung und Erbauung des Charakters betrachtet werden muss. Das wahre Ziel des Schriftenstudiums, des Rezitierens der heiligen Worte, wie der Ausführung jedes anderen Gesetzes in den Bahai-Schriften, ist es letztlich, wie es auch am Ende des Abschnitts hier zum Ausdruck kommt, allein den Menschen näher zu Gott zu bringen. Es geht nicht darum, dass wir einfach alle nur, wie sagt man, ja, einfach nur ein bisschen mehr Information und Wissen haben. Das bringt uns nichts. Es geht nur darum, dass die Verse eine Wegzehr sind, ein Mittel sind, um uns näher zur Gegenwart Gottes zu führen. Und deshalb ist folglich auch längere Lektüre kein Anzeichen für Frömmigkeit. Bahá'u'lláh sagt ja eben, man kann auch nur einen Vers in Heiterkeit lesen und es würde wichtiger sein, also bedeutsamer sein, als wenn man alle Bücher liest, aber so mühselig, man will eigentlich nicht und es ist so Zwang oder was auch immer. Das heißt, es geht viel um die Motivation, es geht um die Motivation, mit der man das tut, die Absicht dahinter ist entscheidend, dass das eine Art Rendezvous ist mit Bahá'u'lláh. Eine Einladung, die man von Bahá'u'lláh wahrnimmt, in seine Gegenwart zu treten, ja? Und vielmehr liegt deswegen die Frömmigkeit in der Verinnerlichung der einzelnen Werte und Aussagen von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh, die in den Versen stecken und welche die Verwandlung der menschlichen Persönlichkeit bewirken sollen. Darum geht es im Endeffekt. Nicht einfach nur, wie manchmal hören, so aus Debatten so zwischen dem einen Mollah und dem anderen aus verschiedenen islamischen Lagern und so und dann rüsten sie sich mit Argumenten, um sich dann gegenseitig dann halt einfach so zu erniedrigen oder so. Darum geht es im Endeffekt ja nicht, sondern es geht ja im Endeffekt darum, dass die Verse ein Mittel sein sollen, um unser Verständnis von der Wahrheit zu erweitern und uns auch eben sittlich, ethisch derart zu bereichern, dass wir eben, wie gesagt, bessere Versionen unserer selbst werden. Jetzt hätten wir noch Abschnitt 150 vor uns, aber ich möchte noch auf das eingehen, was Erika nochmal gefragt hat. Wir haben es ja schon in den Erläuterungen hier gehört, dass die Worte Abdu'l-Bahá's nicht unter die Sparte fallen, sich morgens und abends mit den Worten Gottes zu befassen. Ja, offensichtlich nicht, weil Abdu'l-Bahá ja im Endeffekt ja keine Manifestation Gottes ist. Also jetzt Manifestation Gottes habe ich auch häufiger als Konzept ja auch irgendwie mal so näher aufgemacht und gesagt, der Mensch ist eigentlich prinzipiell eine Manifestation, weil Manifestation bedeutet ja die Eigenschaften Gottes widerspiegeln und das ist die Aufgabe des Menschen dahin. Ich meine jetzt Manifestation in diesem Sinne von, dass sie sozusagen, dass sie also, dass die Erscheinung des Urwillens sind, sagen wir mal so. Das ist ja kein Geschöpf, außer eben Baha'u'llah, der Bab, eben Mohammed, Jesus, kein anderes Wesen im Universum ist das. Und dementsprechend fallen natürlich die Worte Abdu'l-Bahá's nicht in dieselbe Kategorie wie die Worte Bahá'u'lláh und des Bab. Ja, das heißt, das muss man schon mal bewusst machen. Ich meine, jetzt hat ja aber Abdu'l-Bahá bald eh einen eigenen Schrein. Aber nur mal ganz kurz, um die Dimension zu verstehen. Ja, die Freunde sind sich dessen bewusst, sag's noch einmal. Dass man, das erste Mal, wenn man nach Haifa geht, dann wird man sich vielleicht das erste Mal wirklich, das ist jetzt eine Vermutung, sage ich mal, wird man sich das erste Mal praktisch wirklich bewusst, dass eigentlich der Bab wirklich viel, viel, viel größer als Abdu'l-Bahá ist. Das ist offensichtlich, sehr klar für uns. Aber das nur mal zu vergegenwärtigen. Das ist im Endeffekt der Schrein Abdu'l-Bahá, ich meine, die Ruhestätte Abdu'l-Bahá war im Schrein des Bab und es ist der Schrein des Bab tatsächlich, ja. Das ist nur mal, um etwas greifbarer für uns zu machen, was wir ohnehin hätten eigentlich aus geistiger Sicht immer schon wissen müssen. Die Stufe des Bab als Manifestation Gottes, als Sprecher des Urwillens, als Wesen des Urwillens ist einfach um das Unaussprechliche höher als die Stufe Abdu'l-Bahá's und natürlich dann geschweige denn jedes anderen unbedeutenden Geschöpfes im Universum, ja. Das heißt, im Endeffekt ist es ganz klar, dass Bahá'u'lláh und der Bab ontologisch auf einem anderen Level stehen. Und deswegen sind nur deren Worte auch eben, also nur das Lesen ihrer Worte erfüllt den Zweck, zu dem eben dieser Absatz auch offenbart ist. Abdul-Bash, Shorif Fendi und alle anderen Dinge auch von Universale Haus sind dementsprechend natürlich nicht auf demselben ontologischen Level, ist ja ganz klar. Und was wir an dieser Stelle noch sagen müssen, das war jetzt nicht mehr Teil von Erikas Frage, aber das will ich nochmal hinzufügen. Wisst ihr, wenn wir manchmal sagen, wir machen Vertiefungen oder dergleichen, dann ist es schon klar, also aus einem Standpunkt verstehen wir, was wir meinen mit Vertiefung. Wir müssen jetzt auch nicht über so, weiß nicht, so Haarspalterei und Worte machen. Wir wissen ja, Vertiefung, wir meinen im Endeffekt einfach, dass wir unser Wissen, unser Verständnis von Dingen erweitern wollen. Im sehr, sehr, sehr technischsten Sinne ist eigentlich Vertiefung der Schriften wirklich nur die Schriften von Baha'u'llah und dem Bab zu lesen. Dann hier und da vielleicht noch die Ausführungen von Abdu'l-Bahá, aber die sind eher sogar Erklärung der Worte Baha'u'llahs, Erklärung von Konzepten, die Baha'u'llah dargelegt hat. Das Vertiefen ist im Endeffekt der Geist der Offenbarung, ist das Wort Gottes in die Schriften Baha'u'llahs. Und natürlich, wir machen es uns sehr einfach, sagen immer so, ja, wir haben eine Vertiefung zur Botschaft von Universaler Ausgabe. Das ist keine Vertiefung. Das ist eine Sache, die wichtig ist natürlich, um zu wissen, was passiert in der Baha'i-Welt, was ist unsere Aufgabe, worum geht es. Aber wenn wir spezifisch um Vertiefung reden, dann muss es eigentlich um die Schriften von Bab und Baha'u'llah gehen. Und das ist die Sache, die ich vorhin meinte. Das wird leider vernachlässigt, kollektiv in der Gemeindekultur, in der wir uns befinden, hier in Deutschland zumindest. Und das ist eine Sache, die passiert weniger. Jeder kann sich ja fairerweise einfach mal zum Spiegel mal später anschauen und dann mal sich selber fragen, habe ich in den letzten Jahren mehr Vertiefung zu den Schriften Baha'u'llahs gehabt oder zu Botschaften von Universalhaus der Gerechtigkeit und Cluster Growth Profile? Das muss man sich mal einfach ehrlich mal fragen. Und wenn das andere dann überwiegt, dann muss man sich natürlich ins Bewusstsein rufen, dass das natürlich nicht richtig ist. Ja? Natürlich sind die anderen Dinge zu lesen und geschulten Verstand zu haben, was in der Baha'i-Gemeinde losgeht. Das ist alles wichtig, aber das sind Werkzeuge. Das, worum es wirklich geht, der Spirit unserer Baha'i-Identität, der steht und fällt natürlich mit der Zuwendung zu den Worten von Bab und Baha'u'llah, ja? Und das ist im Endeffekt die wahre Essenz von Vertiefung. Natürlich weiß ich, was wir alle meinen, wenn wir das Wort Vertiefung benutzen, dass wir einfach an Verständnis wachsen wollen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes ist nur das der wahre Spirit von Vertiefung. Aber bevor wir weiter dazu noch ein, zwei Gedanken teilen, Elke und dann Shahab.
Nee, erst Erika wollte noch.
Achso, habe ich nicht gesehen, Entschuldigung.
Und zwar
Erika.
Baha'u'llah selbst hat gesagt, wendet euch um Führung an den Meister, an Abdu'l-Bahá. So für mich, ganz praktisch für mich, ist Abdu'l-Bahá eine Führung, die ich gar nicht vermissen kann.
Ja, selbstverständlich nicht. Also es ist ja mit Universalaus und Shorif Fendi ja nicht anders. Aber ich meine, es geht um das, wie sagt man, das ontologische Level und die Bedeutsamkeit eben, die den Worten jeweils dieser verschiedenen Repräsentanten des Willens Gottes auf Erden zukommen.
Okay, ich
Natürlich sind die Worte von Shorif Fendi ja, und von Universale Haus ein anderes Level als die Worte von Abdu'l-Bahá. Die sind natürlich ontologisch höher, gewichtiger und die Führung von Abdu'l-Bahá selbst jedoch nach seinem eigenen Selbstzeugnis sind natürlich nicht auf demselben Level wie die Worte von dem Bab und Baha'u'llah. Bab und Baha'u'llah sind für uns ein Wesen. Nichtsdestotrotz hat der Bab gesagt, dass ein Lesen von nur einem Vers Baha'u'llahs wichtiger ist, also eine größere Bedeutung in einem größeren Stellenwert als alle Schriften des Bayan zu lesen, also in der Sendung des Bayan offenbart wurden. Trotzdem sind für uns Bab und Baha'u'llah als Manifestation auf diesem Level. Auch der Prophet Mohammed, auch Jesus sind sozusagen auf einem anderen Level eben tatsächlich für uns als Shorif Fendi und Abdu'l-Bahá. Und das hat ja Abdu'l-Bahá selber ja als Ausleger der Schriften so ja auch selber über seine eigene Stufe gesagt. Und nichtsdestotrotz hast du recht. Die Führung Abdu'l-Bahá, ja, die ist ja notwendig, um durch dieses Kaleidoskop von seinen Erklärungen die Schriften Baha'u'llahs besser zu verstehen. Durch Abdu'l-Bahá, der ein lebendiger Schatten des Wesens Baha'u'llahs ist, oder ein Spiegel von dem, was Baha'u'llah ist, verstehen wir Baha'u'llah besser. Das ist klar. Aber das Wort Gottes in der urwirklichsten Fassung, es sind nur die Worte von Bab und Baha'u'llah und die Autorität Abdu'l-Bahá kommt ja letztendlich von Baha'u'llah als Wurzel, als Quelle. Es ist so wie der Vergleich von Abdu'l-Bahá, den er selber bringt bei beantworteten Fragen von der Sonne und dem Mond. Die Sonne ist die Manifestation, der Mond eben der erwählte Repräsentant seiner Sendung und kein Mond war so herausragend wie der da Abdu'l-Bahá ist in der Historie der Menschheit. Und dennoch ist sein Licht ein Abglanz von dem Licht Baha'u'llahs und deswegen nicht auf demselben Level und deswegen auch von Baha'u'llah und dem Bab zur Pflicht gemacht, dass man sich in der Erfüllung der Pflicht gegenüber dem Bund Gottes, in der Uressenz eben nur ihren Worten, in der Erfüllung dieser Pflicht zuwendet. Und alles, was Abdu'l-Bahá dargelegt hat, ist natürlich auch we wichtige und wertvolle Lektüre, um halt eben den Geist der Sache Baha'u'llahs besser zu verstehen. Selbstverständlich.
Dankeschön, danke.
Gerne.
Meins hat sich erledigt. Ciao, komm gleich.
Was war denn deins, aber nur, dass wir es wissen? Wir sagen nichts mehr dazu. Nur, dass wir halt wissen, worum es ging. Was war deine Frage?
Du hast im Grunde gerade beantwortet, meine Frage wäre gewesen, weil du ja so gar nicht neugierig bist. Ich
Sorry.
wurde gefragt, wenn sich doch die Schriften aus sich selbst heraus erklären und wir als Bahai oder wir als Menschheit im Reifezeitalter leben und keinen Klerus mehr brauchen, um die Schriften zu verstehen, wozu braucht ihr Bahai dann eine Vertiefung? Die Frage kam und zu dem Zeitpunkt kam ich da schon noch ins Stolpern, muss ich sagen. Denn entweder es ist lesbar und es geht klar daraus hervor, was gesagt werden soll und damit auch verstanden werden soll, oder ich brauche eine Vertiefung. Ja, was denn nun? Da bin ich schon arg ins Schleudern gekommen, muss ich sagen. Aber was du jetzt gerade sagtest, dass die eigentliche Vertiefung ja wirklich nur die Offenbarung Bahá'u'lláhs betrifft und jetzt nicht Botschaften, die ja auch schon für sich ansatzweise vielleicht eine Vertiefung sein können zu etwas.
Ja, das und zum anderen muss man natürlich auch sagen, es ist ja sowohl als auch, also. Das Level vom Wort Gottes ist ja so vielschichtig und deswegen ist es ja auch Wort Gottes, dass das ja zum einen für den Einzelnen immer eine Aussagekraft hat und zum anderen steckt da so viel mehr drinne, dass es dennoch einen kollektiven Zusammenschluss braucht, um sehr, sehr tief in alle Nuancen und Facetten einzudringen. Und dennoch, und darüber hinaus muss man ja auch sagen, das Konzept Vertiefung, individuell oder mit anderen, warum braucht ihr da eine Vertiefung mit Selbstreden? Es ist ja auch nichts anderes. Es ist ja auch das Prinzip, wir als Menschen geistig wachsen ja auch so, wie wir als Menschen ja auch Baby sind, in diese Welt kommen und dann wachsen. Die Zuwendung zu Bahá'u'lláh als Erleuchtungsmoment ist ja der Beginn von einem Prozess, den wir das geistige Wachstum nennen. Und natürlich, je weiter wir wachsen, desto mehr werden wir auch natürlich an der Möglichkeit teilhaftig, ja, Facetten und Nuancen und tiefen Ebenen zu begreifen. Und darin liegt ja auch im Endeffekt ja auch das ganze Prinzip, warum diese Welt so existiert, wie sie existiert. Sie existiert ja gebunden an Raum und Zeit. Wäre schon Zeit schon ein Stichwort dafür, dass es dann eben auch einen Prozess des Werdens gibt in der Welt der Immanenz. Und solange dieses Prinzip des Werdens existiert, ist ja auch das, was Gott ja auch in diese Welt ja auch legt. In Harmonie mit dem, wie die Welt funktioniert. Hier gibt es eine Welt des prozesshaften Werdens. Alles, was ist, durchläuft ein Werden, Elke. Nichts ist aus sich selbst heraus. Alles, was Potenzialität zur Existenz in sich trägt, musst du schon im Prozess des Werdens gehen. Und das schließt auch das Wachstum von unserem Verständnis ein. Geistiges Wachstum, genau, weil geistiges Wachstum ist ja nichts anderes als körperliches Wachstum, weil der Geist ja gebunden ist an unsere körperliche Wirklichkeit. Wenn wir natürlich unseren Verstand ja nicht schulen, können wir auch nicht geistig Dinge wahrnehmen unbedingt, ja? Doch, als Gnade und so weiter, schon von Gott und so. Aber im Endeffekt, ich verstehe, worauf ich hinaus will. Im Endeffekt, natürlich sind die Werkzeuge der materiellen Welt Werkzeuge, damit eben alles Immaterielle sich ausdrücken kann. Und das Wort Gottes harmoniert halt eben mit der Gesetzmäßigkeit in der Welt des Seins. Und deswegen liegt die Antwort eigentlich darauf, warum es aus sich selbst heraus erklärbar ist und trotzdem weitere Erklärung bedarf, darin, weil auch die ganze Welt das Prinzip des Seins ein Prinzip des Werdens ist. Das als zusätzliche Ausführung dazu.
Ich muss aber trotz allem, wenn ich das kurz noch anführen darf, sagen, wenn ich jetzt ganz alleine vor dem Kitabi Akdas gesessen hätte für den Rest meines Lebens, ich hätte viele, viele Facetten, viele Aspekte niemals erlangt, wenn ich diese Vertiefung nicht im Hintergrund hätte. Und es ist eine Gratwanderung, denke ich mal, wenn ein Mensch eine Vertiefung macht, zwischen Vertiefung und Interpretation. Ich glaube, das ist. Da muss man höllisch aufpassen, dass ich kann mir vorstellen, dass jemand anders mit weniger Wissen oder Beginner oder mit einer anderen Intention hätte würde eine ganz andere Vertiefung machen, die vielleicht mehr Interpretation enthielte. Ich finde es sehr, sehr schwierig, da sich
Ja,
trotzdem noch am Buchstaben zu halten,
ich verstehe sehr, was du
etwa.
sagst. Und ich finde es auch so nett, dass du so positiv von unserer Vertiefung sprichst. Man muss so eine Sache noch dazu ergänzen. Also im Endeffekt ist es ja letzten Endes ja trotzdem so, dass keiner, der ja diese Vertiefung hält oder hier auch was beiträgt oder erscheint oder was sagt oder so, der hat es ja auch nicht einfach so aus dem Himmel bekommen. Im Endeffekt sind es ja alles Dinge, die wir uns ja durch Auseinandersetzung mit den Schriften oder mit Lesen oder Nachdenken, Reflektieren, Meditieren, Schlussfolgern irgendwie angeeignet haben, wieder im Prozess des Werdens, ja. Und das, was zum Beispiel ein Einzelner hier sagt und der sich das angeeignet hat, das bedeutet also, dass es ein anderer auch könnte. Das heißt also, das spiegelt ja das Prinzip wider, dass es zum einen darum geht, dass jeder aus dem Wort Gottes irgendwas für sich fassen kann und darüber hinaus, dass wenn man sich mehr damit beschäftigt, man noch mehr für sich fassen kann. Unabhängig, dass wir jetzt nur eine Vertiefung mit 10 Leuten jetzt hatten oder so. Das, was wir zu 10 machen, hättest du ja auch theoretisch alleine machen können. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, also ich traue es dir schon zu, aber ich sage es beispielhaft
Nicht
jetzt.
mehr in diesem Leben, aber ich weiß, was du meinst.
Beispielhaft, vielleicht hättest du vielleicht jetzt nicht ein Jahr dafür gebraucht, vielleicht 3 Jahre, als Beispielhaft, vielleicht hättest du auch weniger gebraucht. Also ich meine, im Endeffekt einfach als Beispiel. Das heißt, im Endeffekt ist es trotzdem ja eine Sache, die ja für den Einzelnen möglich ist. Und dafür legt ja diese Aufforderung zur Vertiefung jetzt Zeugnis ab. Einerseits sich immer, egal in welchem Ist-Zustand man ist, mit dem Wort Gottes zu befassen. Und dann immerwährend ein Schüler in der Schule Baha'u'llahs zu sein. Niemals zu glauben, dass das zu einem Ende gekommen ist. Darum geht es ja. Also nichts zu all dem, dass wir auch mehr Informationen gewinnen, Elke, indem wir uns ja auch mehr vertiefen, steckt ja noch was anderes in dem Appell der Vertiefung. Dass du auch nicht denkst, du, ich meine, das Symbol ist, dass wir nicht denken, dass wir irgendwann ausgelernt haben. Das ist also auch ein Appell zur Demut sozusagen. Es ist also nicht nur, je mehr wir uns vertiefen, desto mehr werden wir wissen. Ja, natürlich werden wir mehr wissen. Aber es geht ja auch darum zu verstehen, nein, Baha'u'llahs Wort ist also nicht irgendwas, was du in einem Buch gelesen hast, in einem Roman und so hast du es dir einfach gemerkt. Das ist ja Wort Gottes und das erfordert ja dann, das ruft ja Demut auf gegenüber der Größe dieses Wortes, dass du dir bewusst wirst, du musst dich immer mehr damit beschäftigen. Das heißt also, es ist zum einen Gewähr dafür, dass wir immer mehr wissen und zum anderen Gewähr dafür, dass wir auch nie glauben, wir haben ausgelernt. Und deswegen sagt Shorif Effendi, erinnert euch, ich habe es schon gesagt. Je mehr wir die Bahá'í-Schriften lesen, desto mehr werden wir erkennen, wie sehr unsere vorherigen Annahmen irrig waren. Also er sagt nicht, ihr werdet immer zum Punkt kommen, verstehen, wir hatten bisher alles richtig gedacht. Sondern wir werden immer erkennen, es war nicht genug entsprechend dem, was da wirklich drin gesteckt hat. Ja? Und having said all of that, wir kommen zu der Idee nun, weil du das mit Auslegungen so noch erwähnt hast. Im Endeffekt ist ja die Idee des Bahá'í-Glaubens, dass jeder Einzelne gegenüber Gott eine Pflicht hat, sich mit seinen Worten und der Wahrheit auseinanderzusetzen. Und diese Pflicht bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht voneinander lernen können und miteinander. Also es muss nicht das eine Extrem sein, aber viele das in der Gemeinde wirklich sagen. Jemand, der Vortrag hält, der macht schon Deutung, lass uns das nicht machen, weil dann ist das so wie Moller in anderen Gemeinden. Nein, es ist überhaupt nicht so wie Moller. Das eine hat nämlich eine ein autorisiertes Lehramt, das andere ist ein freigebiges Teilen von Information und Wissen. Und was du daraus machst, hängt letzten Endes von deinem eigenen Verstand und deiner Gewissenspflicht ab, was es so in einem Marja-Tahrid im Islam so nicht gibt, wo du blinde Nachahmung befolgen musst. Das kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Und darüber hinaus ist sich doch jeder Bahai, der darüber spricht, doch bewusst, dass im Endeffekt trotzdem alles, was wir wissen, nur ein Auszug von dem ist, was die Bahai-Sache im Großen und Ganzen insgesamt bedeutet. Würden wir wissen, was die Bahai-Sache im Großen und Ganzen bedeutet, würden wir unser Leben so ja nicht weiterleben. Das muss man ja sagen. Also ein Zeichen dafür, dass wir es eben nicht wissen, ist ja, dass wir so leben, wie wir leben. Und im Endeffekt ist also ganz klar, dass wir also an diesem transformativen Prozess, der uns durch die Worte zuteil wird, immer mehr Anteil nehmen müssen. Und es trotzdem ein Geschenk ist, dass wir so etwas wie ein Prinzip von Vertiefung haben. Und dass es auch Menschen gibt, die auch Interesse haben, Vertiefungen so gemeinsam auch zu gestalten. Wie gesagt, ich habe immer noch den Appell, ich denke, das muss in einem größeren Maße, in einem größeren Rahmen Teil der Kultur, Bahá'í-Kultur werden, weil einfach die Bahá'í-Religion auch, da, also weil der Bab das ja schon früher gesagt hat, dass also die Kinder in der Zeit der Sendung von ihm, den Gott offenbaren wird, gelehrter sein werden als die größten Leuchten der vorangegangenen Sendungen und dergleichen. Ja? Zum einen ist das ja schon so, weil durch Kinderklasse und Junior-Jugendgruppe lernen wir Prinzipien an der Hand. Die sind sehr simpel für uns fortschreitende Gottes Offenbarung, einer der Manifestationen. Das sind jetzt Dinge, die sind für große Denker der Vergangenheit nach wie vor einfach nicht so klar, obwohl das sehr simple Dinge sind. Und dennoch, also das, was wir alles an Erkenntnis und Wissen erfahren können, um damit auch indirekt ein Beweis und ein Zeugnis zu sein dafür, wie erbauend und wie wahr die Lehren Baha'u'llah sind, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Also, dass wir diesen Grad erreichen, dass wir die Bibel besser kennen als Priester und Pfarrer auf der Welt, als wir den Koran besser kennen als alle Mollahs und Gelehrten und Ayatollahs auf der Welt und so. Das ist ja das, was der Bab sagt, das ist das Potenzial der Anhänger von ihm, den Gott offenbaren wird. Aber natürlich leben wir in einer Realität, in der unser freier Wille so zum Ausdruck kommt, dass wir uns so bestimmte Dinge, die eine Anstrengung erfordern, auch entscheiden müssen. Es erfordert halt nämlich auch ein Wollen. Es erfordert natürlich einen Willen, dass man eben auch an diesen Dingen Anteil nimmt, dass man dieses Level in sich erschließt, dass man dieses Level in sich freisetzt. Und wenn wir dieses Verlangen nicht haben, dann sind wir average einfach. Ja, dann ist das halt so. Dann haben wir zwar die Gnade, Teil der Bahai-Sache zu sein, das ist dann auch unendlich, das ist schon unendlich, eine unendlich große Gabe, aber es steckte mehr dahinter. Es sind Level verborgen in dem, dass wir Baha'i werden. Tore und Pforten verschlossen, die wir noch nicht geöffnet haben, ja, und die uns tatsächlich zu schier übernatürlichen Fähigkeiten befähigen können, ja. Das ist das Versprechen, das uns der Bab gibt, das Abdu'l-Bahá uns gibt, das Shori Effendi erwähnt. Und das müssen wir halt dann mit der Auseinandersetzung mit den Schriften dann erreichen. Schau, bitte.
Ich fand es gut, dass du meintest, so Elke soll einfach sagen und wir lassen es unkommentiert. Aber das, was du gerade noch mal gesagt hast, war auf jeden Fall sehr wertvoll wieder. Und ich habe zwei Knoten noch ein bisschen in meinem Kopf. Einmal, wenn es hier steht, auch in der Erläuterung zur Definition der Verse Gottes, sagt Baha'u'lláh, dass sich dies auf alles bezieht, was aus dem Himmel göttlicher Rede herabgesandt war. Warum ist das so, dass wir nur die Schriften von Bab und Baha'u'lláh lesen? Also warum können wir nicht den Koran zum Beispiel lesen dann morgens oder abends, so, das ist ja auch eine Stütze. Und die zweite Frage ist, was du meintest ja auch, das gibt so ja, Gründe, Ursachen, was auch immer, so, warum das heute auch nicht so beliebt ist, also Vertiefung zu halten und was das für Gründe sind, also deiner Meinung nach oder in der Runde und was man dagegen machen könnte, um das zu unterstützen. Vielleicht brauchst du einen anderen Modus oder ich weiß nicht was.
Also, du hast recht, richtig beobachtet, dass wenn es da heißt, dass aus dem Himmel der Offenbarung herabgesandt wurde, dann schließt es natürlich den Koran mit ein. Alle Worte, die sozusagen aus den Heiligen Schriften der Manifestation sind, sind für uns halt die Worte Gottes und dergleichen. Wir müssen dann natürlich aber dann folgenden Vers noch hinzufügen, der im Kitab das noch kommt. Und der Bab hatte auch schon eine ähnliche Ausführung gemacht. Und zwar, dass die Worte Baha'u'llahs, und er sagt das ja selber noch über den Kitab, das Baha'u'llah selbst, dass das Lesen seiner Schriften wertvoller ist als das tausendfache Durchlesen aller Heiligen Schriften der Vergangenheit. Also, dass die Baha'i-Schriften präferieren, hat einerseits damit zu tun, dass sie halt irgendwie tagesaktuell sind, weil das ist ja die Offenbarung für heute. Und zweitens, weil Baha'u'llah selber betont und schon der Bab bezeugt hatte, dass seine Worte, also zu lesen, wertvoller ist als ein tausendfaches Durchlesen der früheren Heiligen Schriften. Und darüber hinaus muss man aber noch ergänzen, dass wir doch natürlich, das ist doch mein Appell, ich sag doch immer, dass wir sollen den Koran lesen. Ich sag doch, wir sollen doch den Koran lesen. Wir sollen uns mit der Bibel auseinandersetzen. Also ich bin da völlig, ich stimme dir völlig zu. Ich denke, dass wir tatsächlich das mehr machen sollten und dass das nicht nur erbauend ist, weil es einfach Worte Gottes sind, sondern dass es uns auch helfen wird, die Bahai-Schriften besser zu verstehen ab einem bestimmten Level, ja. Es ist nicht eine Notwendigkeit. Ich will nicht damit sagen jetzt, jeder muss jetzt ein komplexes, ja, Modul für verschiedene Heiligen Schriften haben und dann ein großes angelegtes System, sich Wissen anzueignen und dann die Bahai-Schriften zu lesen. So gar nicht. Die Bahai-Religion lebt ja davon, dass es einerseits sehr simpel für jeden einen Zugang eröffnet, für jeden Menschen, egal wer ist, und dass sie andererseits doch sehr, sehr komplex sind, die Schriften. Nicht komplizierter, kompliziert heißt ja dann, wir versuchen auf Erklärungskosten und alles am Ende dann irgendwie nicht für alle gleichsam sind und nur so bestimmte, ja, Geisteskapazitäten können das nachvollziehen. Kompliziert ist zum Beispiel die Relativitätstheorie, so einfach sie auch klingt, für den Einzelnen, wenn er einfach nur das Wort mal gehört hat, sie ist sehr kompliziert. Komplex bedeutet, da ist eine ganz große Tiefe drinne, aber jeder Mensch, jetzt jeder von uns in der Vertiefung, könnte ein Buch von Baha'u'llah nehmen und für sich Dinge für sein Leben rausziehen, ja? Das heißt, sie sind zu einfach zugänglich und dennoch komplex. Und die anderen heiligen Schriften helfen natürlich, weil Baha'u'llah sich ja sehr oft auf den Koran oder auf Dinge bezieht oder weil er bestimmte Bilder benutzt, bestimmte Metaphern oder dergleichen, hilft das natürlich sehr. Nichts, also es hilft in die Komplexität tiefer reinzugehen. Aber wenn wir zum Beispiel die Filme gesehen haben, ich weiß nicht jetzt, ob ihr das noch kennt, ich weiß gar nicht, ob Sharp damals schon Baha'i war, 2017, als zum Beispiel die 200-Jahr-Feier für Baha'u'llahs Geburt war, kam ja auch ein Film raus, Licht für die Welt und so. Und dann kam ein Video raus für den Geburtstag, Jubiläumsgeburtsjahr von Bab und so. Wenn wir diese Dinge sehen, oder auch dieses Widening Embrace, dieser Film über die Kernaktivitäten auf Gran Canaria und solche Sachen, dann sehen wir, oder schon davor, dieser eine Film Frontiers of Learning und so, wo es um diese vier Gemeinden auf der Welt geht und so. Was ich da spannend finde, ist zum Beispiel ganz am Anfang bei Licht für die Welt, da reden ja die Leute, wisst ihr, auf der Insel, Vanuatu und so, erzählen so über, wie sie Baha'u'llahs, also wie sehr sie so attracted sind zur Lehre Baha'u'llahs und so. Und das Spannende ist, die würden vielleicht gar nicht wissen, wer war jetzt theologisch betrachtet, Imam Hussein. Was waren Prophezeiungen jetzt von Biharul Anwar, also so ein Buch von Hadithen über bezüglich der Zukunft? Was hat Imam Ali gesagt über den Verheißenen? Wer war Imam Ali überhaupt? Diese Dinge wissen die vielleicht alle gar nicht. Und trotzdem hat Baha'u'llah in ihnen die Würde gesehen, dass sie Baha'i werden können. Versteht ihr? Das heißt, es sind nicht immer diese Dinge, theologischen Details notwendig, damit jemand Baha'i wird. Gar nicht. Jeder kann eine direkte Beziehung zu Baha'u'llah haben und deswegen ist es im wahrsten Sinne eine Weltreligion, wie Elke ja vorhin nochmal akzentuiert hatte, weil jeder auf der Welt einen Zugang zum Schöpfer dieser Welt ohne weiteres findet in diesem Zeitalter. Und dennoch, wenn man diese Dinge weiß, dann ist es eine hilfreiche Ergänzung. Dann ist es komplementär zu einem tieferen Verständnis der Bahai-Sachen. Wie viel jeder da eindringen will, ist ja dem Einzelnen überlassen. Jeder hat halt einfach laut diesem Absatz die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Jeder hat laut Absatz 1 die Pflicht, sich der Manifestation für dieses Zeitalter zuzuwenden. Und wie viel wir daraus machen, ist letzten Endes ist Ausdruck der Willensstärke des Einzelnen, seiner Kapazitäten und inwiefern er das eben sich zunutze macht. Zu dem anderen Punkt, mit dem, warum Vertiefungen jetzt so oder so sind, werden wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen ausführlicher sprechen oder bei anderer Gelegenheit. Zum einen, weil wir jetzt über der Zeit sind, zum anderen, weil halt einfach, ich glaube, das auch ein bisschen nochmal gut passt zu einem anderen Absatz, der noch kommen wird. An dieser Stelle einfach nur mal hervorzuheben, nochmal scharf, dass du recht hast. Alle heiligen Schriften der Vergangenheit, die von der Manifestation offenbart sind, sind für uns das Wort Gottes. Baha'u'llahs Worte sind einfach die, die für heute offenbart sind. Und zum anderen, wie er selber sagt, ragen sie auch in dem Wert, in der Bedeutsamkeit und in ihrer Stufe einfach über die Worte der Vergangenheit heraus. Sogar im Koran heißt es in Sure 2, Vers 106, was wir auch an Versen in Vergessenheit bringen, wir bringen bessere hervor. Weißt du denn nicht, dass Allah Macht über alle Dinge hat? Das heißt, der Koran sagt ganz klar, wir werden den Koran irgendwann zum Gegenstand der Vergessenheit preisgeben, im Sinne von, dass manche Verse einfach nicht mehr gültig sein werden für den Zeithorizont später. Aber dann, wenn wir neue Verse offenbaren, bringen wir bessere Verse hervor. Und das sind dann halt die Worte des Bab und Baha'u'llahs dann, ja. Brigitta noch vielleicht zum Abschluss, weil wir sind schon noch über der Zeit, es tut mir leid.
Ja, ganz kurz. Baha'u'llah hat uns aufgetragen, werde mit meinem Geist vertraut.
Ja.
Und auch betont die hohe Stufe der Gelehrten im Baha. Ich glaube, durch Fragestellen, ja, also das muss jeder für sich dann entscheiden, welche Fragen, man wird auch geführt. Also wenn man Fragen stellt und betet dafür, man wird einfach geführt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir, es ist völlig natürlich, ja. Oft im Traum oder in der Früh wacht man auf und denkt man, wow, jetzt habe ich die Lösung, ja. Es ist, die himmlischen Herrscher stehen immer bereit, uns zu helfen. Aber es geht um diese Fragestellung. Wir müssen mal diese Fragen stellen und mit dem Geist von Baha'u'llah vertraut werden. Und auch, da gibt es doch diese Schriften, ein geistiges Unterfangen. Und da steht auch, dass der Heilige Geist also uns begleitet, ja. Und das ist ja das Wort Gottes. Und ich denke, in den Gebeten ist alles enthalten. Ich weiß nicht, ich kann nicht zu viel jetzt reden, aber meine Erfahrung ist eine ganz natürliche, aber völlig natürlichen Zugang. Also wenn ich da jetzt die Schriften lese von Bab und Baha'u'llah oder dann auch von Udo Schäfer das lese, was ich will was fragen, ich finde immer irgendeine Antwort. Ich finde immer die Antwort, ja. Und manche, eben die Gelehrten, die haben dann mehr Möglichkeiten, uns die Antwort zu geben. Und dann frage ich dort nach, ja. Wir haben das in Österreich hier auch, ja. Also, es ist ganz natürlich, wollte ich sagen, für mich
Super,
zu.
dass du das gesagt hast zum Abschluss. Also sehr, sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Es gibt tatsächlich ein Zitat von Shoghri Effendi, das diese Natürlichkeit, die du nennst, auch nochmal hervorhebt. Da sagt Shoghri Effendi, also wenn wir eben zu Baha'u'llah beten und darauf vertrauen und die Absicht rein ist, dann sollen wir darauf auch gewiss sein, dass wir zur rechten Zeit dann das richtige Buch zur Hand nehmen werden, dass wir eben der richtigen Person begegnen werden, durch einen Traum geführt werden oder durch ein besonderes Erlebnis zu dem Erwachen bezüglich einer geistigen Erkenntnis befähigt werden, ja. Das ist ja manchmal so. Manchmal trifft man dann Leute und dann denkt man sich, auf vollem Haifa passiert das ständig, dass man dann Leute trifft und dann denkt man so, ja, der hat irgendwas gesagt, das hat mich irgendwie, ich hatte das als Frage schon immer gehabt und irgendwie hat das jetzt gepasst und die Person selber weiß ja nicht. Also im Endeffekt war sie ja dann auch nur ein Instrument, nur ein Bote, der hat halt in dem Moment halt einfach da war, um das Richtige zu sagen. Das heißt, natürlich wirkt Baha'u'llah durch verschiedene Kanäle, Baha'u'llah wirkt durch verschiedene Medien, also wirkt in dieser Welt des Seins durch seine Eigenschaften, er wirkt durch einzelne Menschen, die im Bewusstseinsträger sind, je nach Kapazität der einzelnen Menschen, er wirkt durch eben Inspiration, Träume, Kreativität, durch vieles. Und wie du es richtig gesagt hast, das ist dieses verborgene Wort Nummer 16, wo Sohn des Lichtes, vergiss alles außer mir und werde vertraut mit meinem Geiste. Dies gehört zum Wesen meiner Gebote, darum halte dich daran. Also das Wesen aller Gebote, wie wir im Kitab das jetzt auch Gebote lesen, ist ja sowieso, dass wir immer das Bewusstsein haben, dass wir eben mit dem Wesen Baha'u'llah dadurch bemüht sind, vertrauter zu werden und nicht steht für sich allein fragmentiert. Es muss im Endeffekt etwas sein, das aus dir und das aus dir durch dieses Gebot etwas macht, das näher zu Baha'u'llah verbunden ist. Mit diesem Bewusstsein müssen die Dinge gemacht werden, Gebet gesprochen werden, gefastet werden, Lehrarbeit gemacht werden. Und dann gibt es auch noch eine andere Nuance. Jetzt hat Brigitte ein verborgenes Wort genannt. Das hat mich dann auch just an ein anderes erinnert, nämlich Absatz 41. Ja, Kürmeister, ich habe das Wort just tatsächlich benutzt in diesem Zusammenhang. Und zwar dann verborgenes Wort 41, O Sohn des Menschen, verherrliche meine Sache. damit ich dir die Geheimnisse meiner Größe offenbare und auf dich strahle mit ewigem Lichte. Das heißt, Baha'u'llah verspricht hier ganz deutlich, dass wenn man etwas tut für seine Sache und für den Sieg seiner Sache, dann wird man mit Geheimnissen und Mysterien belohnt. Verherrliche meine Sache, damit ich dir die Geheimnisse meiner Größe offenbare. Das heißt also, nächst zu allem Bemühen, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen, auch rein technisch, ein Buch zu haben, wo man Notizen reinschreibt. Natürlich die Haltung des Gebetes, die Meditation, wo man mit dem eigenen Geist Zwiesprache hält und versucht, bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen. Auch nichts zur Vertiefung und zur Austausch mit anderen ist ein Aspekt. Natürlich auch Brief kann man auch schreiben, an Universal aus der gerechten Führung erbitten und was auch immer. Aber ein Aspekt ist auch, dass das Tun und Handeln auch Kapazität zum Erkennen wachsen lassen wird. Das ist, was Baha'u'llah an vielen Stellen betont, unter anderem an diesem verborgenen Wort, das ich eben zitiert habe. Ansonsten vielen Dank, geschätzte Freunde, für eure Geduld und dass ihr teilgenommen habt. Hat mich sehr gefreut, euch nach einer langen Sommerpause wieder sehen zu dürfen. Ich wollte nur sagen, damit die Freunde Bescheid wissen, ob wir jetzt in nächster Zeit jeden Sonntag uns treffen können, weiß ich tatsächlich nicht, weil ich ja manchmal sonntags eingeteilt werde wieder.